kam es zu dem Afrika-Projekt, zu Ihrem Engagement dort, die Elektromobilität aufzubauen?
Ja, also ich war schon immer sehr stark ehrenamtlich engagiert und habe da ganz, ganz viel gemacht in dem Bereich. Ganz unterschiedliche Sachen, auch ganz viel gelernt wieder. Also mir geht es immer so um Weiterentwicklung, denke ich. Ist so ein Motor und der andere starke Motor ist, wo ich denke, ich habe so gute Ausgangschancen bekommen. Da möchte ich auch ein Stück was weitergeben an die Allgemeinheit, an die Gesellschaft. Beispielsweise habe ich mal für Zeit für Zukunft gearbeitet, ehrenamtlich. Da geht es darum, Kinder, also von, ich glaube, 6 bis 16 zu begleiten. Mädchen bekommen eine Mentorin als Rollenvorbild, Jungs einen Mentor als Rollenvorbild. Und da eben zu sehen, wir sagen ja immer, ja, gleiche Chancen für alle. Ja, das steht auf dem Papier. Ja. Aber als ich gesehen habe, also dieses Mädchen und wirklich clever. Und es hat mir auch so leid getan, aber mit dem bisschen Zeit, was ich eben da als Mentorin eingebracht habe, einbringen konnte, durfte, wie auch immer, da konnte ich konnte ihr schöne Momente, darum ging es auch, bereiten, eben gemeinsame Erlebnisse, aber das, der ganze Teil, wo sie eben hinterherhängte, dadurch, dass sie einfach eben nicht die Rahmenbedingungen hatte, den konnte ich ihr nicht geben. Sie war damals 7 und hat quasi in jedem deutschen Satz, obwohl sie ja hier geboren ist und auf eine deutsche Schule, deutscher Kindergarten ging, kein Satz war fehlerfrei. So. Und ihre Mutter, die seit mehr als 10 Jahren seinerzeit schon hier war, sprach nur ihre Muttersprache und Englisch mit den Kindern. Ja. Und dann, wenn man dann schaut, in welchem Umfeld solche Familien eben häufig auch leben, ja, dann ist da eben ganz viel Migration und sehr wenig Deutsch, was man eben auch hört einfach. Um es als Kind lernt man ja ganz viel über Hören. Und ja, wenn man das eben nicht hat, dann ist man da von Anfang an im Nachteil. Und genau, also das ist so eine große Motivation von mir, da einfach auch was weiterzugeben. Weil, ja, genau. Und so bin ich eben zu diesem Afrika-Projekt gekommen, was seinerzeit noch ein Projekt war. Also es war hier in Hamburg 2021 im Herbst ein großer Kongress für, also der ITS-Kongress für nachhaltige Mobilität. Und ja, ich finde, da hat Hamburg einen ganz tollen Job gemacht. Auch, es war ja auch noch mitten in der Pandemie. Ich glaube, es war eine der ersten Kongresse überhaupt, die man wieder analog besuchen durfte. Und im Rahmen dieses Kongresses gab es einen sogenannten Tag für die Öffentlichkeit, Public Day. Und ich habe mir das Programm angeschaut, habe Ranga Yogeshwar gesehen, dachte, okay, schon allein für den will ich dahin und mir das angucken. Und dann gesehen, kurz vorher, ein Vortrag African E-Bike zu Uganda. Und dachte ich so, ach, das passt. Ich war ja gerade, ach ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber das erzähle ich dann. Ich war im Frühjahr 2021 tatsächlich als Entwicklungshelferin. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so sagt. Man sagt ja Entwicklungszusammenarbeit. Naja, lassen wir es mal so stehen. Da komme ich gleich zu. Also da, auch das hat noch geklappt in Uganda. Und dachte so, ach, das ist ja toll, da ist ja direkt der Link. Und ich hatte was ich meinen Leuten, sage ich jetzt einfach mal, bei denen ich in Uganda vor Ort war, wollte ich ein Smartphone schicken. Und habe mich erkundigt, weil ich dachte, so, ja, das stecke ich dann im Päckchen und schick's los. Ja, so ist das nicht. Noch mit so alles, was sie eben hier so Masken, also was man so in der Pandemie, was dort knapp wurde, Desinfektionsmittel, all sowas wollte ich schicken. Naja, irgendwann nach sehr langer Durchtelefonieren bin ich dann an einen sehr netten, wirklich netten Mitarbeiter, ich glaube von DHL gekommen, der dann in seinen Papieren geblättert hat und recherchiert hat und festgestellt hat, also das Smartphone ist sowieso schon mal gefahrengut und damit mit extrem hohen Kosten verbunden. Und Desinfektionsmittel konnte er mir dann gar nicht sagen. Also es wäre so kompliziert geworden, das Ganze hätte mich mindestens 150 Euro gekostet. Hätte ich gedacht, okay, das ist es bei aller Liebe, ein gebrauchtes Handy nicht wert. Ich muss andere Wege finden. Und deswegen war mein Ansatz, naja, wenn da jemand aus Uganda vielleicht da ist, dann könnte ich ja mal gucken, ob da wieder jemand zurückfliegt. Und so war es dann auch. Ich konnte denen die Sachen mitgeben. Und bin so in Kontakt mit dem Gründer oder dem Ideengeber des Projekts in Kontakt gekommen, Dr. Jürgen Perschon, der vor 10 Jahren, 12 Jahren, sowas in der Richtung EURIST, European Institute for Sustainable Transport, gegründet hat, eben um nachhaltige Mobilität zu befördern, groß zu machen, zu sensibilisieren dafür. Und darunter laufen ganz spannende Projekte. Und das Thema E-Bike-Mobilität in Afrika lag ihm auch schon immer am Herzen. Er war als junger Mann mit dem Fahrrad, mit dem normalen, also Standardfahrrad, in Ostafrika unterwegs. Und irgendwann viel später und wahrscheinlich über diverse Kontakte später kam dann die Idee African E-Bike. Und ja, in der Zwischenzeit ist aus dem Projekt, was ich danach ehrenamtlich begleitet habe, eine GmbH geworden.
Aber was heißt denn African E-Bike? Ist ja noch gar nicht so klar, was Sie da eigentlich machen.
Genau, also das wird vielleicht jetzt klar. Also als Projekt war es erstmal da für eine NGO, also Non-Profit-Organisation, das heißt nicht gewinnorientiert, ging es darum, hier Spenden zu akquirieren, um dann mit Hilfe der Spenden E-Bikes vorzufinanzieren und vor Ort an entsprechende Nutzergruppen, die wir vorher mit unserem Kooperationspartner in Uganda vor Ort, Fabio, ausfindig gemacht hatten, zu verteilen.
Ja.
Und dann gab's oder gibt's in der Zwischenzeit noch ganz viele andere Projekte über GEZ und Solutions Plus und so weiter, wo mittlerweile in 8 hauptsächlich ostafrikanischen Ländern die E-Bikes mittlerweile also noch als Pilotprojekt unterwegs sind, einfach um das Nutzerverhalten, was über das Nutzerverhalten zu erfahren, über GPS-Tracking, aber auch direkte qualitative Marktforschung, Gespräche mit den Nutzern rauszufinden, was brauchen sie, was funktioniert nicht.
Also ein E-Bike, muss man sich vorstellen, sieht in Uganda einfach anders aus und ist anders aufgebaut als eins, das hier auf den Straßen rumfährt.
Jein, würde ich diese Frage beantworten. Also es gibt durchaus E-Bikes, die so aussehen wie hier. Unser E-Bike wurde aber speziell entwickelt für die lokalen Verhältnisse. Das heißt, starke Sonneneinstrahlung ständig, auch auf den Akku. Nicht unbedingt asphaltierte Straßen, gerade im periurbanen oder ländlichen Raum. Außerdem ist das Thema Fahrrad auf dem afrikanischen Kontinent auch, sagen wir mal, das Fahrzeug eher der armen Leute, wenn überhaupt. Da ist das Motorradtaxi, auch Boda Boda genannt, schon eher das Fortbewegungsmittel der Wahl, was auch cool aussieht. Und sprich, also der Rahmen wurde auch so entwickelt, dass es bisschen das Look and Feel eines Motorrads hat und natürlich sehr robust, mittlerweile auch schon wieder weiterentwickelt, weil wir eben festgestellt haben, dann in der direkten Anwendung, wo eben noch Nachbesserung notwendig ist. Und ja, es ist eine riesige länderübergreifende Kooperation, das macht sehr spannend, denn die Räder werden bei dem weltgrößten Fahrradhersteller bei Hero Cycles in Indien hergestellt. Und dann müssen sie irgendwie auf dem Schiffsweg mit Container nach Ostafrika geschifft werden. Ja, und von dort geht's dann weiter. Also sprich, das ganze Thema Importsteuern, Versicherung für Container und solche Dinge spielen dann natürlich auch eine Rolle.
Und wenn Sie jetzt unternehmerisch sprechen würden, wie würden Sie das Ziel formulieren oder Ihre Vision?
Das war jetzt der noch nicht unternehmerische Teil. Das war nämlich das Thema Spenden-E-Bikes. Funktioniert super. Also auch die Rückmeldungen sind wirklich ganz, ganz toll. Gigantisch, wollte ich sagen, sage ich jetzt einfach. weil auch die Organisation, für die ich vor Ort war, also man muss sich bewerben als Organisation, es wird nicht einfach so gestreut. sondern es wird wirklich darauf geachtet von unserem Kooperationspartner vor Ort, der das sehr gut einschätzen kann, dass eben die Spenden, also die mit Spenden finanzierten E-Bikes dann auch dorthin kommen, wo sie einen großen Nutzen stiften. Mhm. Und ich hatte meine Organisation, naja klar, in alter Verbundenheit vorgeschlagen, für die ich als Entwicklungshelferin vor Ort war. Und sie hatten jetzt das große Glück, zwei der E-Bikes zu bekommen und sind so begeistert. Sie schicken mir Filme und das ist das erste Mal, dass sie überhaupt was gespendet bekommen haben und wie stark ihr Leben dadurch erleichtert wird. Mhm. Alleine die tägliche Fahrt ins Büro ist einfacher dadurch. Es spart Zeit und Geld, weil sie da eben mit dem Motorradtaxi vorher gefahren sind. Und natürlich sind die Benzinpreise auch in Uganda gestiegen durch den Ukraine-Krieg. Und ja, also wirklich sehr begeistert. Mhm. Und das ist toll, das zu sehen. Erstmal, also gar nicht profitorientiert, sondern eben auf dieser Basis, dass man da wirklich was bewegen kann. Mhm. Und die Vision ist ziemlich groß. Und zwar geht es darum, ja, verschiedene Felder nachhaltiger Mobilität miteinander zu verknüpfen. So, dass daraus ein Schuh wird. Und das sehen wir auch so als unser Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt in der Zwischenzeit auch durchaus in anderen afrikanischen Ländern, Kenia zum Beispiel, aber selbst auch in Uganda, schon Wettbewerb. Aber gut, der Kontinent ist groß und wir fokussieren uns auf Ostafrika und auch da, also wir sehen da erstmal kein Problem. Weil wenn man die Marktnische, wenn man seine Nische findet und die gut bespielt, kann da jeder leben. Und genau, also wir verbinden das Thema nachhaltige Mobilität in Sachen Klimaschutz mit CO2-Einsparung zum Beispiel, Technologieentwicklung, also es soll eine Kreislaufwirtschaft für die Batterien geben, die Solarbetrieben fahren hauptsächlich, Solarhubs aufgebaut werden, wo man diese Batterien dann laden kann. Vor Ort Trainings, die finden jetzt schon statt, eben zum Umgang überhaupt mit den E-Bikes, aber auch Wartung, Reparatur, also ganz viel Wissensaufbau, Knowledge Transfer. Und natürlich entstehen, also jetzt Kundennutzen gesprochen, Arbeitsplätze dadurch, neue Arbeitsplätze oder auch neue Jobchancen ganz einfach. Mhm. Und man hat eine bessere Anbindung an das soziale allgemeine Leben, also zu medizinischer Versorgung, die sonst für viele schwierig ist. Oder Wasser nicht mehr auf dem Kopf transportieren, sondern eben mit dem E-Bike, wo häufig Frauengruppen ja für zuständig sind, das eben wesentlich komfortabler und in größeren Mengen mit einem Lasten-E-Bike zu transportieren. Und wir verstehen uns jetzt als Modell als hybrides Sozialunternehmen, weil wir sind ja in Deutschland basiert und man könnte schon vielleicht kritisch hinterfragen, in Deutschland basiert und wieso können die das alleine nicht vor Ort? Doch, auch. Deswegen ist uns ganz wichtig, dass das eben auf Augenhöhe passiert. Man könnte sagen, hier sitzen die Investoren, die lenken, steuern und mittelfristig ist aber durchaus geplant, den größeren Anteil dann auch vor Ort zu haben. Mhm.
Das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht eine sehr naheliegende Frage. Warum produziert man das Fahrrad nicht in Afrika?
Ja, würden wir gerne. Würde uns einiges an Kopf zerbrechen, ersparen.
Das
nun produzieren wir es in Indien. Mhm. Das kam tatsächlich daher, weil wir ein Public-Private Partnership mit der KfW noch unter Eurist Führung gewonnen haben. Wobei die Rahmenbedingungen da waren, das Geld muss an ein Land hier des globalen Südens fließen. Also und wir haben das gebraucht, um dieses Pilotprojekt überhaupt ausprobieren zu können, also das Fahrrad überhaupt konzipieren zu können. Mhm. Was ein Hein F. Nicolai, ein deutscher Fahrraddesigner, der bei Hero Cycles angegliedert ist, mit uns entwickelt hat. Und ja, und wir haben in Uganda, wo so der Fokus liegt seit vielen Jahren, aber auch in anderen ostafrikanischen Ländern wir haben nichts gefunden.
Mhm. Verstehe.
Wo das produziert wird. Und viele der Räder heute, die auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind, kommen aus China. Was jetzt auch nicht schlecht ist. Also die Qualität ist durchaus auch gut. Genau, aber wir hatten leider bis jetzt keine Wahl. Haben aber gar nichts dagegen, wenn sich das, falls das mal zukünftig so sein sollte, durchaus das eben auch vor Ort dann lokal zu produzieren. Was wir auf jeden Fall planen, ist die Batterie. Weil da gibt es tatsächlich in Uganda, in der Nähe von Kampala, schon ein Werk, was ja die Batterien entwickelt. Und das ist ein Deutscher, der das aufgebaut hat dort. Und also das können wir vor Ort schon, dieses ganze Thema auch Batterie, also die Batterie vor Ort eben kaufen, tauschen, recyceln, einem zweiten Leben zuführen und so weiter. Mhm.
Genau. Und die Spendengelder, von woher kommen die?
Die Spendengelder kommen aktuell hauptsächlich hier aus Deutschland.
Von Privatpersonen oder von Unternehmen?
Viel Privatpersonen noch. Mhm. Wobei der Markt im Spendenbereich, Fundraising-Bereich eigentlich eher, ich würde sagen, gerade in so einer Nische eher im Unternehmensbereich liegt. Da haben wir bis jetzt noch nicht so viel gemacht, aber das sind so Dinge, die wir jetzt zukünftig dann angehen wollen, da nochmal stärker zu gucken, was wir eben im Bereich Fundraising machen können. Wir suchen aktuell auch ziemlich händeringend jemanden auf der Ehrenamtsseite mit dem Background. Das wäre toll. Man kann ganz viel, mache ich ja gerne und aus eigener Erfahrung selber lernen, sich selber aneignen. Aber schneller geht's eben doch und hilft einfach, wenn jemand da ist, der schon die Expertise dann
auch mitbringt. Ein professioneller Fundraiser.
Genau.
Ja.
Und da geht es gar nicht darum, sich auf die Straße zu stellen und irgendwas zu machen, sondern wirklich, also wir haben zwar schon ein Konzept geschrieben, aber wirklich zu gucken, okay, ist das stimmig und wo sollte man den Fokus drauf legen und welche Aktionen könnte man starten, so in der Richtung. Mhm.
Und ein Ausfluss sozusagen ist die GmbH?
Das Projekt ist jetzt eine GmbH, also das ehemalige Projekt. Genau, weil unsere Hauptgesellschafterin Eurist hat dann also mit Dr. Perschon und seinem dem jetzigen Vorstand von Eurist, langjährigen Partner Christoph Hertel, die haben dann gesagt und ja, wenn wir das wirklich jetzt groß machen wollen und skalieren wollen, Upscaling, wie man so schön sagt, dann brauchen wir da auch einen profitorientierten Anteil dabei, um eben auch die verschiedenen Felder, die wir verknüpfen und bespielen wollen. Also es geht ja nicht nur um das E-Bike, sondern eben weit darüber hinaus auch das ganze Thema Ladeinfrastruktur vor Ort. Batterietechnologie, Entwicklung. Also da hängt so, so viel dran. Mhm. Dass wir gesagt haben, das geht nur mit dem profitorientierten Ansatz in Verbindung. Also gewisse Dinge muss man trennen, weil das ist einfach so. Als GmbH erwarten die Gesellschafter natürlich auch, dass man die Gelder entsprechend verwaltet und genau, dass da schon die Trennung ist. Mhm. Aber gleichzeitig vor allem eben zu gucken, wo sind die Synergien, die wir nutzen dürfen und die uns helfen. Deswegen hybrides Sozialunternehmen. Mhm.
Sie haben sich aber nicht für eine gemeinnützige GmbH entschieden.
Nee, haben wir nicht. Ich konnte Ihnen jetzt gar nicht direkt sagen, es gab aber Gründe. Also das haben wir geprüft tatsächlich. Und die Entscheidung fiel dann für die GmbH. Und ja, also ich war zu dem Zeitpunkt noch auf Arbeitssuche. Und wie gesagt, habe ich die ganze Zeit auf Arbeitssuche. Es hört sich so an, als hätte ich nichts zu tun gehabt. Also an Arbeit hat es mir nie gemangelt, nur an bezahlter Arbeit hat es mir gemangelt.
Ja.
Und genau, und dann hat sich die Möglichkeit ergeben. Und ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich bin ganz froh, dass ich es in dem Fall wirklich froh nicht ganz alleine machen muss, weil es ist einfach ein komplett anderer Bereich. Wie gesagt, ich denke, man kann alles lernen. Aber das gleich als Geschäftsführung plus ja der doch großen Verantwortung, die ich zumindest spüre, und den ganz unterschiedlichen Themenfeldern, die wir da bespielen, dass ich das zusammen mit meinem Co-Geschäftsführer mache, der aus dem Finanzbereich kommt, und unserem Gründer, der zwar juristisch jetzt nicht in der Geschäftsführung ist, aber natürlich durch seine langjährige Erfahrung, naja, und als Ideengeber, Visionär, würde ich sagen, das Projekt natürlich entsprechend pusht, mhm, über seine Netzwerke. Mhm. Genau, wir haben beispielsweise Bjarne Mädel als Botschafter. Das, mhm, hilft immer, auch zum Beispiel, wenn man eine Spendenkampagne macht, ja, weil er doch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist. Also das ist ganz toll. Aber auch Robert Habeck saß schon auf dem Fahrrad, mhm, und war ganz interessiert. Oder hier unser Verkehrssenator Agnes Tjax. Also diese Netzwerke bespielt er. Und ja, das hilft natürlich ungemein, oh ja, zu einem Projekt. Mhm. Ja.
Und wie sieht das in 5 Jahren aus mit der GmbH?
Ja, also wir hoffen. Also wir haben jetzt, ich würde sagen, wir haben die Gründung gemacht. Genau, ich habe eine sehr steile Lernkurve. Ich habe viel gelernt in den letzten Wochen. Also ich habe die Gründung begleitet. Dann übrigens mit einer ganz tollen Anwaltskanzlei, die das pro bono Latham & Watkins für uns gemacht haben. Sonst wären wir jetzt schon pleite, schätzungsweise, für das, was die da investiert haben. Mhm. Und genau, und dann war direkt die erste Kapitalerhöhungsrunde, Investorenrunde. Und was ich toll finde an unseren Investoren, es sind eben, ja, ich sag mal nicht die klassischen Investoren, die sagen, ich stecke Geld rein und in der Zeit X will ich auch wieder mehr raushaben oder ja, möglichst mehr raushaben, als ich reingesteckt habe. Sondern da sind ganz viele dabei, die uns A mit Wissen unterstützen, also zum Beispiel aus dem Bereich Solartechnologie oder der ehemalige Leiter des Umweltbundesamtes, der da natürlich A seine Netzwerke noch nutzt und ja aus dem Bereich alles, was mit Klimawandel, Veränderung, CO2-Einsparung zu tun hat, ganz viel unterstützt. Wir haben einen Berater mit an Bord, mit dem wir jetzt auch dann in die Markt- und Länderanalyse einsteigen werden. Also sprich, natürlich will keiner Geld verlieren. Und uns als Geschäftsführung ist es natürlich auch ganz wichtig und liegt uns am Herzen, dass, ja, dass wir damit ordentlich umgehen mit den Geldern, zumal wir selber auch Gesellschafter sind.
Aber die Gewinnerwartung oder die Renditeerwartung ist moderat, sagen wir mal.
Ist moderat bis aktuell noch gar nicht vorhanden, weil allen klar ist, dass sowas einfach Zeit braucht. Wir haben aber geplant, also mit den Geldern, die wir jetzt haben, es sei denn, wir machen eine zweite Kapitalerhöhung, das muss man dann sehen. Aber momentan planen wir tatsächlich, ja, an sich muss ich 2024 so in einem Jahr zeigen, dass es funktioniert, dass wir damit wirklich ausreichend Geld verdienen können, weil ich bin sicher, dass wir Geld verdienen werden. Nur ob es reicht, um auch hier unsere deutsche Dependance, wo die ja die gesamte Steuerung liegt, zu zahlen, das werden wir dann sehen.
Sie fußen Ihre Überlegungen auf dem Verkauf der Fahrräder in Uganda.
Verkauf ist aktuell noch kein Thema, könnte eins werden. Mhm. Mal schauen, weil damit ein anderer rechtlicher Status verbunden wäre, wenn man die Räder tatsächlich verkauft. Wir sehen uns momentan als Mittler, Zwischenhändler, also der einfach alle Akteure zusammenbringt und vor allem eben diese verschiedenen Cluster, die ich vorhin angesprochen habe, weiter vorantreibt und so einfach für einen Mehrwert in der Gesamtheit. Wir haben es genannt, eine integrierte All-in-One-Lösung vorantreibt. So, also ganz stark in dieser Rolle sehen wir uns. Und wie machen wir Profit? Wir stellen uns vor, das ist aber alles noch nicht, also das sind aktuell echt noch, das ist Ideenstatus. Entweder ein Franchise-System, wobei da sind schon Fragezeichen, sowas ist nicht ganz so leicht aufzubauen, ein Leasing-System so in der Richtung etwas aufzubauen, dass wir eben über die Gebühr, die dadurch anfällt, dann mitverdienen. Wobei ich dazu sagen möchte, es ist uns ganz wichtig, wir sprechen da ja auch über den Bereich Mikrofinanzierung, Mikrokredite, wo man heute, wenn man sich damit beschäftigt, auch feststellt, was ja eigentlich was ganz Tolles ist, dass es diesen Bereich gibt, dass da teilweise aber eben auch Anbieter auf dem Markt sind, die die Menschen, die darauf angewiesen sind, ausbeuten mit viel zu hohen Raten, Margen. Mhm. Und das ist uns eben wichtig, da auch entsprechende Akteure zu finden mit fairen Bedingungen. So. Mhm. Also bei uns bleibt dieser soziale Gedanke auf jeden Fall erhalten, auch wenn wir natürlich als GmbH darauf ausgerichtet sind, Gewinne zu generieren. Wobei auch da ein Ansatz ist, dazu müssen wir aber sehr viel mehr Geld verdienen, dass man natürlich durch diese Verknüpfung mit der NGO auch sagen kann, okay, Projekte, wir sprechen hier also für den profitorientierten Bereich in Ostafrika, sehen wir vor allem momentan so im Bereich Lieferdienste, Tourismus, Taxifahrer.
Also andere Einsatzmöglichkeiten für das E-Bike.
Die sehen wir im profitorientierten Bereich versus den sozial orientierten Bereich, wo wir momentan zumindest noch keine Idee haben, wie der Geld verdienen könnte, wo aber diese E-Bikes einfach einen riesigen Impact haben, nämlich zum Beispiel bei Frauengruppen für den Wassertransport oder als E-Bike-Ambulanz, um ja schnell zum nächsten Arzt, ins nächste Krankenhaus zu kommen, weil wir einen extra Hänger dafür haben. Mhm. Genau, und also wenn dieser Bereich, dieser soziale aktuelle Spendenbereich unterstützt werden könnte durch den profitorientierten Bereich, wäre das natürlich toll. Mhm. Also ich denke da auch an so Unternehmen wie Viva Con Aqua, die ja auch so ein Modell haben, kauf hier eine Flasche Wasser und keine Ahnung, ein Prozentsatz X geht halt in Wasserprojekte, also so in der Richtung.
Ja, okay, das wären dann schon ganz andere Zielgruppen, ne? Derjenigen, die unterstützt werden mit dem E-Bike.
Ja.
Und es sind ganz andere Leute, die dann das vielleicht gewerblich auch einsetzen. Sie sagen im Tourismus zum Beispiel.
Ja, manchmal überschneidet sich das tatsächlich. Mhm. Also es ist häufig oder es ist gar nicht so selten, dass zum Beispiel, nehmen wir so einen E-Bike-Taxifahrer, der nutzt das E-Bike vormittags, um Gäste zu transportieren und nachmittags holt er damit Feuerholz. Mhm. Also da gibt es immer ganz viele Überschneidungen.
Das heißt, Sie haben auch Schwierigkeiten, den Bedarf, also die Bedürftigkeit, sagen wir mal, vielleicht auch in jedem Einzelfall genau zu überprüfen.
Ja, dafür haben wir die lokalen Kooperationspartner. Das ist uns auch ganz wichtig. Also dass wir hier nicht als die Weißen von außen reinkommen, Klar. Die wissen, wie es geht. Nein, auf keinen Fall. Sondern dass wir sie eben mitnehmen.
Mhm. Und das Substitut für diese E-Bikes sind dann diese Boba Bobas, oder wie die heißen, ne? Diese mit Verbrennungsmotor angetriebenen.
Genau, die richtigen Motorräder, Boda Boda, kommt von Border Border. wurde früher in Ostafrika eben verwendet, um zu signalisieren, dass man an die Grenze möchte. Gibt's noch eine längere Story, aber. Genau, jetzt unrelevant.
Aber diese Dinger fahren ja wie die Ameisen durch die Gegend.
Richtig.
In den großen Städten.
Genau.
Und wie kann man nun die Nutzer dieser Motorräder dazu kriegen, umzusteigen auf ein E-Bike?
Ja, das wird spannend. Also das wird eine spannende Frage für das Marketing, definitiv.
Aber das ist doch eine ganz zentrale Frage, oder?
Ja, aber es ist ja nur eine Zielgruppe. Also es gibt ja noch so viele andere. Aber durchaus eine, mit der wir Geld verdienen wollen, keine Frage. Mhm. Ja, es sind sicher die Rahmenbedingungen auch in den unterschiedlichen ostafrikanischen Ländern verschieden. Deswegen, also die Markt- und Länderanalyse, die wir jetzt machen, wird sich erstmal auf Kenia, Tansania, Ruanda und Uganda beziehen. Mhm. Gegebenenfalls kommt noch Namibia dazu. Mal gucken. Und sicherlich sind die Rahmenbedingungen in jedem der einzelnen Länder ein bisschen anders. So, deswegen Markt- und Länderanalyse. Und ja, wie überzeugt man sie? Also sicherlich durch Ersparnisse. Also wir hatten jetzt in den Pilotprojekten schon ganz klar die Aussage, gegenüber meinem E-Bike-Motorrad spare ich einfach. Und kann die Ersparnisse einsetzen, mir mein eigenes E-Bike-Taxi zu kaufen und eben auch noch Geld zu haben für andere Dinge.
Haben Sie das so parat, wie da so die Kostenunterschiede sind für jemanden, der dort lebt und sich entscheiden muss zwischen dem Motorrad mit Verbrennungsmotor auf der einen Seite und so einem E-Bock auf der anderen Seite?
Was sind also im Kauf?
Oder im Betrieb auch, ne?
Schwierig.
Ja.
Würde ich jetzt ungern Zahlen nennen, zumal das von so vielen Faktoren abhängig ist. Aber was uns natürlich gerade in die Karten spielt, sind die hohen Benzinpreise.
Ja, allerdings, ja.
Deswegen, wir sind optimistisch, aber anders kann man an so ein Projekt auch nicht rangehen.
Es wäre, glaube ich, toll, wenn man zeigen könnte, dass die E-Bikes sicherer sind. Denn diese Boba-Bobas, die haben ja an den Krankenhäusern extra Schilder für Verunfallte, mit den Boba-Bobas, die wissen ja schon, wo sie anstehen müssen, wenn sie verwundet ins Krankenhaus reinkommen.
Also so sicherlich, ich weiß, in Kampala zum Beispiel kann man sich entscheiden über eine App, ob man ein Safe-Boda-Boda möchte. Das hat dann, sollte ein Helm dabei haben für den Beifahrer. Was ich gesehen habe, war auch so. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade gehandhabt wird, aber zu dem Zeitpunkt war das so. Und vor allem auch der Fahrer muss einen Helm tragen. Genau. Also, aber sicherlich stimmt das. Ein guter Punkt, Sicherheit mal mitzudenken als Verkaufsargument. Ja, aber wie gesagt, also in den Pilotprojekten, die ja jetzt schon laufen in 8 ostafrikanischen Ländern, sind die Rückmeldungen sehr, sehr positiv. Und also man sieht durchaus die Sensibilisierung oder auch die Erkenntnis, ja, ist zwar kein Motorrad, aber hat durchaus, bringt mir einen hohen Mehrwert als Endnutzer.
Ja. Aber es muss dann Endnutzer geben, die auch eine Zahlungsbereitschaft haben, ne?
Ja, und da haben wir eben die Mikrofinanzierung, wenn es um den B2C-Bereich geht, also wenn es um den direkten Endverbraucher geht. Ansonsten denken wir auch an den B2B-Bereich, wo wir eben ein wie auch immer geartetes Leasing-Franchise-System aufbauen möchten.
Ja, ein spannendes Projekt.
Ja, allerdings.
Spannendes Thema. Vor allem,
ich habe plötzlich mit Themen zu tun, da hatte ich vor ein paar Wochen, naja, also nehmen wir mal den ganzen GmbH-Gründungsteil, das war ist schon mal der eine Akt, hier und die Strukturen zu schaffen für das Unternehmen, eben Unternehmen komplett von der Pike auf neu aufzubauen, das ist schon ziemlich cool.
Ja, und dann international und so verwoben.
International verwoben und dann natürlich den eigentlichen Unternehmenszweck zu verfolgen, der ja gar nicht hier liegt, sondern eben auf dem afrikanischen Kontinent. Und
ist es da nicht naheliegend, so einen Sitz des Unternehmens direkt
in Afrika zu verorten? Überlegen wir tatsächlich auch, haben wir auch als einen weiteren möglichen Meilenstein mit drin.
Ja. Dann finden Sie sich wieder in Kampala zum Beispiel.
Das könnte passieren. Das könnte tatsächlich passieren, ja.
Ja. Aha.
Ja.
Interessant. Ich finde es auch schön, wie Sie davon berichten, dass so viele Leute daran glauben. Sind da viele Leute beteiligt?
Ja, wir haben tatsächlich, also wir, hauptsächlich unser Gründervater, der hat da sein Netzwerk angesprochen und begeistert und genau. Also deswegen Family and Friends würde ich die erste Finanzierungsrunde nennen. Was aber letztendlich gut ist, weil wir eben dadurch, ja, ich sag mal, ein bisschen Luft haben mit dem Thema Profite, sondern das Verständnis, Risikokapital, wir wollen was Gutes tun, genau. Alles Menschen, die wirklich diesen Ansatz haben, sich sozial zu engagieren.
Also das ist eine Variante des Social Entrepreneurships, wie man sagen könnte.
Genau.
Wo es eben quasi um zwei Achsen geht. Das eine ist die Achse der Profitabilität und das andere ist die Achse der Legitimität, sagen wir mal.
Ja.
Und der moralischen Relevanz für die Gesellschaft.
Ja.
Viele Unternehmen haben ja festgestellt, dass es nicht nur rational sein kann, nach Profitabilität zu streben, sondern dass es in der Gesellschaft eine große Präferenz gibt für so eine moralische Dimension.
Ja.
Und dass viele Menschen auch gerne konsumieren, wenn sie wissen, diese Produkte wurden unter Bedingungen hergestellt, die für mich zustimmungsfähig sind. Dafür habe ich eine höhere Zahlungsbereitschaft und so weiter.
Absolut.
Ja, aber dieses Konzept geht ja vor allem sehr gut auf in der westlichen Welt, die in der Regel ein bisschen vermögender ist als in der afrikanischen Welt.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die in Afrika leben, in Kampala, Uganda, da am Victoriasee und so weiter, dass die einfach andere Probleme vor der Brust haben, als die Überlegung, oh, das finde ich sympathisch, hier wird Unternehmertum sozusagen sozial verträglich und auch so angelegt, dass es der Gesellschaft auf jeden Fall zugutekommt. Verstehen Sie? Die individuelle Präferenz.
Ja.
Ja,
absolut.
Also ist,
die stellen wir da auch nicht in den Vordergrund.
Das ist eine andere, ist wahrscheinlich eine andere, ein anderer Blick auf die
Absolut.
Welt.
Absolut.
Ja.
Ist so.
Auf der einen Seite die Frage, wie ernähre ich meine Familie in der nächsten Woche?
Ja.
Und auf der anderen Seite jemand, der vielleicht in Hamburg lebt, gut versorgt ist und sagt, oh, das finde ich sympathisch, da mache ich mit.
Ja, ja, ist so. Entsprechend muss das Marketing auch komplett unterschiedlich ausgerichtet sein dann.
Ja.
Absolut. Und ja, klar, also was im Vordergrund steht, ist alles, ist der Kundennutzen vor Ort. Also sprich Arbeitsplätze schaffen, Zeit hier Anbindung an Infrastruktur und genau, was ich schon gesagt habe.
Und auch vielleicht solche Kollektivgüter wie saubere Luft, ne?
Das ist, ja, das ist schön. Und da gibt's doch auch ein gesteigertes Bewusstsein, natürlich, gerade in Großstädten.
Ja.
Aber das wird jetzt sicher nicht unser Hauptverkaufsargument sein.
Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich war in diesem Jahr noch in Kampala und ich kann...
Für uns ist es... Ich weiß nicht, ob die Menschen... Also ich glaube, dort ist ein wesentlicher Punkt. Kann ich damit Geld verdienen? Kann ich meine Familie ernähren? Kann ich dadurch mehr Geld verdienen als mit dem E-Motorrad? Bleibt mir am Ende mehr übrig? So, das sind so klassische Fragen. Ich glaube, das andere ist schön. Nice to have.
Ja.
Sag mir auch nicht, nein, nö, ich will die Luft lieber weiter verpesten.
Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt.
Ist für uns, das ist definitiv, das ist eins der großen Cluster.
Ja.
CO2-Einsparungen und wir sind auch in Gesprächen mit Atmosphäre, wie man eben dieses Thema, weil das ist gar nicht so leicht zu berechnen. Wir haben eine erste Vorstudie, um nämlich das Siegel von Atmosphäre zu bekommen, muss man das genau berechnen und nachweisen, was man denn spart nun an CO2. Und das würde, also wenn wir das schaffen, würde uns das eben enorm, also da sind wir wieder allerdings wieder auf unserer westlichen Seite helfen. A, ist es einfach ein Qualitätssiegel und B, kann man das natürlich auch in Prozesse einbinden, wie Spende ein E-Bike und hier spar auch noch einen Anteil CO2 dabei, also so solche Geschichten. Mhm.
Also so eine E-Bike-Patenschaft oder sowas.
So zum Beispiel, genau. Ja. Deswegen, ja, also das, definitiv. Also das ist eins, deswegen meinen wir, wir verknüpfen mit unserem Unternehmenszweck tatsächlich ganz viele unterschiedliche Cluster, was es so in der Form, zumindest aus unserer heutigen, nach unserem heutigen Wissensstand, so noch nicht gibt auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt eben E-Bike-Anbieter, Sharing-Modelle, aber eben nicht diese integrierte, komplette Betrachtung aller der gesamten Wertschöpfungskette, nenne ich es jetzt einfach mal.
Und haben Sie auch mal überlegt, mit Regionen zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit der Stadtregierung von Kampala?
Ja, die ist tatsächlich schon auf uns zugekommen.
Ja.
Da kommen wir dann in den Bereich, ich sag mal, Politik. Natürlich müssen wir gucken, dass wir in Ländern unterwegs sind, wo wir davon ausgehen, dass erstmal stabile Bedingungen herrschen. Das ist so die erste Voraussetzung. Naja, und dann hat der ein oder andere vielleicht davon gehört, dass Uganda ja gerade ich nehme es jetzt mal, homosexuellen Gesetz eingeführt hat.
Ja, ein ziemlich drastisches.
Drastisches, genau. Und ja, dann muss man abwägen. Was heißt das jetzt für uns? Können wir uns dann vorstellen, eine Regierung, die bei uns anfragt, zum Beispiel ihre komplette Polizei mit unseren E-Bikes auszustatten? Wollen wir das? Wollen wir das nicht?
Und was würden Sie so intuitiv? Sie sind ja so ein Bauchmensch. Das wurde ja ganz deutlich bisher.
Ja, aber ich bin auch ein sehr flexibler, toleranter Mensch.
Ja.
Und da kommen wir wieder zu dem Thema vor der eigenen Tür kehren, Doppelmoral, wo ich einfach sehe, dass wir hier im Westen oder sage ich Deutschland sehr schnell sind mit Urteilen, aber aus ganz anderen Rahmenbedingungen heraus. Und wenn wir bei uns mal genauer hingucken, feststellen, dass auch nicht alles Gold ist, was glänzt.
Klar.
Und deswegen, ja, finde ich das immer schwierig, gleich zu sagen, nö, machen wir nicht, weil. Aber ich sag mal, also ich habe keine einfache Antwort darauf. Mhm. Wir hatten bis jetzt keine einfache Antwort darauf. Momentan ruht das auch alles. Was wir aber schon gehört haben, positiv ist, dass dieses Gesetz irgendwie gerade unter ferner Liefen verschwunden ist. Also inwieweit das dann durchgesetzt wird, ist noch was anderes, weiß ich nicht. Aber das kann jemand, der betroffen ist, sicherlich, ja, könnte das anders ausführen.
Aber ich frage ganz dreist, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, naja, da ist natürlich schon ein Stück weit Ethik, Moral, dasselbe Thema wie... Wo investiere ich mein Vermögen?
Ja, aber
ich meine... Und weiß ich das überhaupt? Also tue ich in einen ETF-Fonds-Sparplan, wo ich vielleicht nicht so genau hingucke, wo nicht an erster Stelle Waffen steht, sondern das unter ferner Liefen unter irgendeinem Titel versteckt ist, der mir erstmal gar nichts sagt.
Ja, das finde ich aber konkreter, was Sie da jetzt gerade erzählen.
Genau, und das wäre für mich sowas... wo man sagt, genau, also das sind ja diese ethisch-moralischen Entscheidungen, die auch wir häufig, ich sag mal, nicht zugunsten der Sache treffen, weil auch häufig auch aus Unwissenheit, würde ich sagen.
Naja, das ist ein Dilemma, eine Dilemmasituation.
Ein Dilemma, genau.
Und manchmal muss man zwischen Pest und Cholera entscheiden und dann hoffe ich für Sie, dass Sie die bessere Entscheidung treffen.
Genau, das ist diese Gratwanderung, die wir in solchen Fällen gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass das alle Nase lang passiert, bislang. Dazu sind wir auch noch zu jung, zu neu. Und glücklicherweise, das war jetzt einmal diese Situation. Wie gesagt, sie hat sich gerade sowieso relativiert, weil aktuell ist das nicht unsere größte Baustelle. Ja, aber wir werden da sicherlich Wege finden müssen. Auch das Thema, wie überwacht man eben faire Arbeitsbedingungen, die Lieferketten und so weiter und so fort. Von Indien, wobei das ist eine Hightech-Fabrik in Indien. Aber auch, keine Ahnung, was passiert auf dem Lieferweg? Was passiert dann, wenn die Räder in Afrika ankommen? Was ist, falls wir es wirklich schaffen, dieses Leasing-Franchise-System aufzubauen? Genau. Also all diese Themen werden uns sicherlich beschäftigen.
Ja, das glaube ich auch. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Sehr, sehr viele Parameter spielen da eine riesengroße Rolle.
Ja.
Haben sich ganz schön was vorgenommen.
Ja. Aber das macht's auch so spannend und das finde ich halt so toll daran, dass es so abwechslungsreich ist. So, und dass da so viele Möglichkeiten gerade sind. Okay, die Möglichkeiten sind so lange da, wie wir das Geld dafür haben. wobei wir auch auf dem Non-Profit-Bereich gerade sehr gute Chancen haben. Nee, ich sag das jetzt nicht, sonst sage ich was und nachher passiert's nicht. Aber da zusammenzuarbeiten und also wenn das klappt, das wäre super. Das würde auch noch mal ganz viel an Expertise, also nicht nur Geld, sondern auch Expertise bringen in Bereichen, die wir dringend brauchen. Und ja, und dieses Projekt hat ja wieder spannenderweise plötzlich Verbindungen bekommen oder hatte sie schon vorher, ich habe sie festgestellt, zu meinem Einsatz als Entwicklungshelferin für den Senior Expert Service.
Aha.
Ich war ja, also mein Wunsch hat sich dann doch noch erfüllt, weil mir ist irgendwann eingefallen, auch wieder so ein Impuls.
Also Ihr Wunsch,
mich dort zu engagieren.
Ja. Ja.
Es gibt eben diesen ehrenamtlichen Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Mein Onkel war, ist leider schon verstorben, war Bäcker und Konditor, weißt du. Und als er seinen Betrieb verkauft hatte, hat der sich viele, viele Jahre für den Senior Expert Service engagiert und war über Monate hinweg im Ausland, in Brasilien, in Indonesien und hat dort den Menschen eben das Handwerk beigebracht. Und ich fand das damals so faszinierend und das ist mir dann wieder eingefallen, dass ich dachte, da gibt's doch was. Und dann habe ich geguckt und tatsächlich auf der Einstiegsseite haben sie Touristiker gesucht. Oh mhm. Wunder. Mhm. Und ja, der Pool beim Senior Expert Service an ehrenamtlichen Helfern ist ja riesengroß. Ich weiß gar nicht, 3.000, 4.000, also wirklich. Oh,
viel größer, ich glaube 12.000 oder mehr.
12.000, richtig. Ja. 12.000 sind das sogar. Mhm. Also ein Megapool und wir haben das mal ein bisschen untersucht. Wir hatten mal kurzzeitig eine Projektgruppe. Also es sind wohl viele von denen auch tatsächlich aktiv. Also es ist nicht so, dass da man sagt, naja, 90% sind ohnehin Karteileichen. Und umso toller war es, dass kaum hatte ich mich registriert, kam die erste Anfrage. Mhm. Ich so, das ist ja toll. Das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht bei 12.000, die darauf warten.
Ja.
Und ja, und das war für Uganda ein Tourismusprojekt. Also angefragt war eigentlich was anderes, was ich dann gemacht habe tatsächlich. Mhm. Angefragt war, einen Marketingplan zu entwickeln für eine gemeinnützige Organisation, community-based, wie man so schön sagt, vor Ort. Die haben schon ein Waisenhaus und eine Schule und das hat die Mutter des heutigen Geschäftsführers aufgebaut vor über 20 Jahren und ihr Sohn, als seine Mutter dann starb, wollte das nicht einfach im Sande verlaufen lassen. Er selber ist Jurist, sondern er führt das weiter. Und jetzt haben sie sich gedacht, wie so viele und überhaupt sehr clever, wie ich finde, dass Tourismus ja ein sehr gutes Einnahmefeld ist. Genau.
Könnte
und
sein.
Dass sich eben sehr gut befruchtet, diese beiden Dinge. Und ja, also die wollen vor Ort einfach ein Netz aufbauen, erstmal anfangen, so kleine Lodges zu bauen und dann aber auch Wanderwege zu entwickeln. Und Uganda vermarktet sich, ich muss sagen, touristisch vermarkten sie sich, finde ich, schon richtig, richtig gut. Ich war auch vor Ort in Kampala, dann habe ich sie allerdings sehr spontan besucht. Die übergeordnete Stelle Tourismusvermarktung, Hamburg Tourismus für Uganda, sozusagen Uganda Tourism Board, die Perle Ugandas. Wenn man aber so guckt, jetzt zumindest so im westlichen Bereich bei Reiseveranstaltern, ist das Land noch gar nicht so auf der Landkarte, was ich persönlich ganz schön finde. Weil es ist auch eine Gratwanderung, was ich eben wichtig finde bei Tourismusentwicklung, ist tatsächlich Nachhaltigkeit. Mhm. Und da muss man sich, ja, ich weiß gar nicht, ob man sich irgendwann entscheiden muss. Ich habe es in den Vereinigten Arabischen Emiraten versus Sultanat Oman gesehen. Vereinigte Arabischen Emirate sind ganz klar den Weg Massentourismus gegangen. Sultanat Oman, Qualitätstourismus, Nachhaltigkeit und auf ganz andere Dinge gesetzt und fahren damit auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob es immer entweder oder sein muss. Vielleicht geht auch sowohl als auch ein Stück weit, aber ja, letztendlich muss man halt aufpassen, weil sonst sind Regionen, die so schön sind und wo man ja es eben gerade toll findet, dass sie noch nicht in aller Munde sind und nicht auf allen Fotos von Instagram und Facebook und so weiter. Ja, dass man da einen guten Mittelweg findet. So, also das finde ich als Touristikerin immer noch mit Leib und Seele ganz wichtig, dass man das nicht aus dem Auge verliert. Und das habe ich dann auch vor Ort mitgegeben, weil tatsächlich habe ich am Ende keinen Marketingplan geschrieben, weil ich festgestellt habe, und da muss man einfach flexibel sein. Also das ist jetzt gar nichts Besonderes. Ich war da voll drauf eingestellt und bin auch vom Typ her sowieso so, dass ich mir fast schon dachte, dass ich am Ende was anderes mache. Sie hatten gar nicht das Geld, um überhaupt anzufangen. Also habe ich erstmal Workshops und Seminare rund um das Thema Tourismus gemacht und sie vernetzt und gesagt, wie man das Ganze überhaupt mal angeht. So Basisgeschichten mit dem Board, also mit dem Direktorenboard, was hauptsächlich vier Ehepaaren besteht. Habe ich auch erst später rausgefunden, weil am Nachnamen sieht man das nicht, dass sie verheiratet sind. Ich so, hast du mir das nicht eher gesagt zu dem CEO, dass das deine Frau ist? Dass ihr alle verheiratet seid. So, also.
Das ist ja hier eher ungewöhnlich,
ja,
oder?
Das ist, ja, genau. Also, und ja, aber das war auch ein ganz tolles Miteinander. Wir sind noch immer in Kontakt und
Und die müssen jetzt eigentlich, also die von Ihnen erlernten Fertigkeiten und Kenntnisse müssen die jetzt umsetzen.
Ja, und da sind halt wirklich ganz andere Dinge meistens dann wieder im Vordergrund. Mhm. Also da kommt die nächste Flut. Also jetzt gerade, als ich dort war, war ja mitten in der Pandemie. Die hatten da aber gerade ganz andere Probleme. Also Pandemie, ja gut, Maske, okay, aber jetzt nicht so streng wie hier in Deutschland. Dann haben sie, also diese Desinfektionsmittel in den Massen gibt's da gar nicht. Und dann haben sie eben häufig ja vor Läden oder so diese großen Wasserbomben aufgebaut, dass man sich eben häufiger die Hände wäscht oder auch auf dem Markt. Nee, die hat mir erzählt, und das haben wir dann auch live besichtigt, der örtliche Fluss war 4 Wochen vorher so stark nach vielen, vielen Jahren über die Ufer getreten, hat ihnen ihr halbes Büro weggerissen mit ihrer ganzen, sowieso schon nicht großzügig ausgestatteten Computertechnologie, alles weg. Natürlich auch kein Geld da, um es wieder neu zu beschaffen. Und der eine Direktor meinte, der von Haus aus Lehrer ist im Hauptjob, also sie machen dieses Board, machen sie ehrenamtlich. Ja, sein Haus, was er sich mühevoll aufgebaut hatte, plus das erste Solarpanel, was ihn ermöglicht hat, abends Licht zu haben und ihr Smartphone zu laden, ja, alles weg. Mhm. So, also in der Situation war sie damals. Mhm.
Das heißt, wenn Sie mal so in sich hineinhorchen, müssen Sie ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich kommt es gar nicht zur Umsetzung oder zur Weiterentwicklung.
Naja, also mir war schon klar, dass wenn ich mich jetzt nicht richtig reinhänge, und das habe ich nicht geschafft, dann wird das schwierig. Tatsächlich ist jetzt aber durch die E-Bikes, die sie gerade bekommen haben, irgendwie neuer Mut entstanden. Mhm. Und ich habe sie auch damals schon bestärkt, weil was ich so toll finde, ich glaube, das hat so, ja, haben die Länder Afrikas, also zumindest so, ja, ich glaube, man kann alle nennen, unter dem Begriff so diese starke Kreativität und aus nichts irgendwas neu zu erfinden. Also dieses, ja, okay, da ist der Weg abgeschnitten. Ja, okay, dann finde ich da jetzt einen neuen Weg. Und hier ist ja häufig dann so schnell der Ruf nach der Regierung, dass sie es richten muss für uns und so. Ja, und das ist dort, also ich habe gesagt, wenn man diese beiden Dinge, dieses unser sehr geplantes, analytisches, strukturiertes Vorgehen mit diesem leichten, kreativen
Improvisationsvermögen
kombiniert. Mhm. Und das ist auch sowas, was ich mir vorstelle jetzt in der GmbH, also als Social Entrepreneur, dass man das noch mal ganz anders zusammenbringen kann, tatsächlich, diese beiden Welten, die sich so ja so gut ergänzen und voneinander lernen können auch.
Ja.
Und naja, also sie haben neuen Mut gefasst, und einer unserer Investoren ist selber auch Experte beim Senior Expert Service, und das habe ich schon relativ am Anfang in meinem Ehrenamt erfahren, und ich habe schon vor Ort gesagt, da ist eine gemeinnützige Organisation neben der anderen aus aller Herren Länder, und viele haben eine ähnliche Ausrichtung. Ich habe gesagt, wie toll wäre das, wenn sich nur ein Bruchteil an einem Strang ziehen würde und sich vernetzen würde. Und also ich weiß von Uganda, die sind mittlerweile auch sehr, sehr streng. Es ist nicht mehr so leicht, einfach eine NGO zu gründen, weil sie auch einfach sehen. A, erzieht man natürlich auch die Leute, die Menschen vor Ort, und das sieht auch die Regierung so ein bisschen zu dieser, ich sag jetzt einfach mal, auch gar nicht wertend gemeint, aber zu dieser Nehmer-Mentalität, obwohl sie es ja anders können. Und ja, und gleichzeitig bringt es so wenig. Also bei der Masse an westlichen NGOs vor Ort, da müsste schon da eine Wahnsinnsentwicklung stattgefunden haben. Ja.
Ist aber nicht der Fall.
Nein. Mhm. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass dieser Investor jetzt in unserer GmbH, der eben auch SES-Experte ist und vor Ort mega, also der hat einfach, gut, der ist im Ruhestand vielleicht, aber er ist einfach auch so ein Typ. Also Hut ab, was der da schon bewirkt hat mit seiner Organisation, weil er vor Ort war. Und wir haben uns jetzt abgestimmt und gesagt, das kann ja nicht sein, wir müssen die jetzt mal vernetzen. Und das hat schon mal geklappt. dieser Ansatz. So, und mal gucken, was draus wird. Mhm. Also wenn schon allein diese beiden mal gemeinsam an einem Strang ziehen und gucken, was man gemeinsam machen kann, vielleicht mit den E-Bikes, weil zusammen haben sie jetzt schon 5 E-Bikes.
Mhm. Aber ist das dann, wenn Sie sagen, da entsteht so eine Nehmerhaltung, so eine Konsumperspektive, die ja sehr komfortabel auch sein kann, ist das dann eine gute Idee, E-Bikes kostenlos abzugeben?
Machen wir nicht ganz kostenlos tatsächlich. Mhm. Also wie gesagt, entscheiden tut es immer unsere im Moment ugandische Organisation vor Ort. Also A, die Einschätzung der Bedürftigkeit. B, kann nicht ein Stück weit was gezahlt werden. Also meine Organisation, und das war schon ein Invest für sie, weil unser Partner sitzt in Jinja. Das ist, ich vergesse so Kilometer und sowas immer so schnell. Jinja liegt bei Kampala am Viktoriasee und Kasese, da wo meine Organisation sitzt, ist am Fuße der Ruwenzori Mountains im Südwesten Ugandas. Ja, also man fährt schon so 7 Stunden, würde ich sagen. Und da den Transport für 2 E-Bikes zu organisieren, das war schon deren Invest. Mhm. Also so, man muss schon, man kriegt nicht alles hinterhergetragen. Mhm. Das ist auch noch ganz wichtig, ein wichtiger Ansatz in diesem Projekt.
Mhm.
Aber natürlich, auch wenn es mir schwerfällt, auch Grenzen setzen ist wichtig. Weil auch meine Organisation und die Menschen dort, die mir natürlich besonders am Herzen liegen, die denken auch ein bisschen, wir leben hier im Schlaraffenland. Und ich konnte es ihnen nicht nahe bringen, weil das einfach, das sind so 2 so komplett unterschiedliche Welten, dass das, glaube ich, auch schwer vorstellbar ist, wenn man das eben bei uns noch nicht erlebt hat. Das ist eben auch bei uns, ja, uns die Sachen nicht in den Rachen fliegen, auch wenn wir sicherlich bessere Rahmenbedingungen haben in vielerlei Hinsicht. Aber wenn ich so gucke jetzt aus meiner Erwerbsgeldlosigkeit heraus, wo ich am Ende dann auch tatsächlich, was ich nie wollte, auf den netteren Begriff verwende ich jetzt Bürgergeld, angewiesen war.
Mhm.
Und wie schnell man auch hier in und trotz guter Ausbildung und so weiter und Engagement und Arbeitswillen in eine echt blöde Situation kommen kann. Ja, also dieses Verständnis ist nicht da. Deswegen dann immer natürlich schon immer die Nachfrage, uns geht's so schlecht und bla bla und das ist wieder passiert. Also diese Hiobsbotschaften, die ja da sind tatsächlich, aber ja, die nicht zu nah ranzukommen zu lassen und gleichzeitig auch zu sagen, okay, ich kann nicht die ganze Welt retten.
Mhm.
Ich kann ein bisschen tun, aber ich kann jetzt, ja, ich werde auch noch leben.
Mhm.
Also ich bin altruistisch, aber nicht bis zum letzten Hemd. So würde ich vielleicht formulieren.
Mhm.
Ein Stück weit merkt man schon diese Erwartungshaltung, wenn wir halt aus dem reichen Westen kommen. Ja, also ich bin gespannt, wie das da vor Ort weitergeht mit meiner Organisation vor allem. Das würde mich natürlich freuen. Also wenn ich da schon mal einen Impact sehen würde.
Mhm.
Genau.
Und bleiben Sie jetzt dabei beruflich oder würden Sie sagen, da wartet noch die ein oder andere Herausforderung?
Naja, also wer weiß. Erstmal finde ich das mega. Mein Vertrag läuft 1,5 Jahre. Also so lange haben wir ausgerechnet, haben wir ungefähr Geld. Etwas ungewöhnlich für einen Geschäftsführervertrag, es so rumzumachen. Mhm. Aber es bringt ja auch nichts, einen unbefristeten Vertrag zu haben, wenn man weiß, dass das Geld endlich ist, erstmal.
Mhm.
Also entweder werde ich notgedrungen in absehbarer Zukunft wieder was Neues suchen. Aber ansonsten gibt es da so viele Spielfelder, dass mein Wunsch, eben immer wieder was Neues dazu zu lernen, mich weiterzuentwickeln, da erstmal voll befriedigt wird.
Mhm.
Und ich da jetzt, also wenn das klappt und vielleicht ja sogar verbunden noch mit dem Auslandsaufenthalt, sehe ich da momentan, und ich habe ja auch erst angefangen, sehe ich da momentan keine Notwendigkeit. Hey, wir hatten jetzt eine Praktikantin, am liebsten würde ich sie direkt anstellen. Die war so toll, die hat uns so toll unterstützt. Die geht jetzt erstmal weiter nach Indien. Also wir ziehen Menschen an, ja, die schon so eine ganz andere Einstellung mitbringen, glaube ich. Und wir haben den großen Vorteil, in einem Bereich mit, wie man so schön sagt, Purpose zu arbeiten. Also das Thema Sinn, Sinnhaftigkeit der Arbeit, wo gerade diese Generation so einen großen Wert drauf legt, aber auch tatsächlich, ja, so kann ich sagen, unsere Generation, meine Generation, auch ja mittlerweile verstärkt. So, dass man eben nicht irgendwas machen möchte, sondern schon irgendwas, wo man das Gefühl hat, man bewirkt auch etwas.
Ja.
Und dadurch ziehen wir junge Leute an. Und ich meine, wir sind schon ein klassisches Start-up. Also da ist nichts mit schicker Büroausstattung. Ich habe bis jetzt noch nicht mal einen Schreibtisch. Oder tollen Computern. Wir arbeiten momentan alle noch. Das soll sich jetzt in Kürze ändern, weil wir ein paar Laptops gespendet bekommen haben, netterweise. Vom Arbeitgeber, mein Co-Geschäftsführer, der ist noch hauptberuflich woanders tätig. So, und da haben wir eine Spende bekommen, sind wir sehr erfreut drüber, weil sonst müssten wir weiter mit unseren privaten Laptops arbeiten. Mhm. Ja, also sprich, wir haben da nicht viel zu bieten mit Obstkorb und keine Ahnung, was man da so heute so, was da so immer so drin steht in den Stellenbeschreibungen, wo die Arbeitgeber meinen, damit lockt man jetzt die Fachkräfte an. Das können wir alles nicht bieten. Mhm. Im Gegenteil, bei uns, wir können bieten Chaos, was sich nach und nach lichtet, ganz viel lernen. Ganz viel Hands-on, ganz viel Neues jeden Tag, internationales Umfeld und eben ja das Thema wirklich was zu bewirken.
Ja, das ist ja eine klasse Perspektive, ne?
Ja.
Ja, da wünsche ich Ihnen viel Glück.
Dankeschön.
Frau Steinmann, Sie sprechen Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, aber nicht Japanisch.
Nee.
Wieso eigentlich nicht? Sie waren doch, ich glaube, 4 Jahre lang in Japan auf einer deutschen Schule in Tokio, ne?
Ja, genau. Ja. Ja, deswegen vielleicht,
weil
es eine deutsche Schule war.
Weil da Deutsch
genau
gesprochen wird.
Ja, und es war damals tatsächlich so, das war Anfang der 1980er Jahre und da hat man gesagt, was willst du Japanisch lernen? Und das war Nachmittagsunterricht freiwillig. Und ich war zwar immer sehr ehrgeizig und motiviert, aber Nachmittagsunterricht freiwillig noch länger bleiben, das habe ich.
Das
auch
nicht
ich mir
schaffen.
Nicht gegeben.
Ja.
Ja, nee, das, da war ich. Und heute oder später habe ich es dann tatsächlich bereut. Und habe nochmal versucht, es zu lernen, weil ich habe es im Ohr. Also ich höre, wenn Japanisch gesprochen wird und ich kann mir vieles zusammenreimen. Aber ich kann jetzt nicht wirklich im Lebenslauf reinschreiben, so.
Japanisch
also ich kann nicht sagen, dass ich Japanisch Konversation ja. kann oder so. Ich kann ja. vieles erraten.
Ja, so 1984, da waren ja. Sie, glaube ich, so 14 Jahre alt, ne?
Ja, genau.
Und das war so die Zeit, als in Deutschland immer bessere japanische Autos verkauft worden sind. Das war noch die Zeit, da hat man noch gespottet über japanische Autos.
Echt?
Ja.
Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Das habe ich total in Erinnerung.
Ah, okay.
Und danach wurde man dann doch eines Besseren belehrt. Und heute kann man wahrscheinlich sagen, es gibt keine schlechten Autos mehr, ne?
Nee, ich fahre tatsächlich seit 22 Jahren ein Toyota Yaris.
Ja.
Leider wurde mir heute mitgeteilt, dass er den TÜV nicht bestanden hat zum ersten Mal.
Ah, dann stimmt das vielleicht doch mit den schlechten Autos.
Sehr schade. Naja, nach 22 Jahren finde ich schon eine ziemlich gute Leistung und kaum Reparaturen.
In der Tat.
Ja.
Ja. Ihr Leben beschreiben Sie ja selbst als durchsetzt von vielen Neuanfängen und ja. Übergängen. Und Sie fügen da auch noch ein paar Adjektive dazu und sagen, das sind schwierige Neuanfänge gewesen. Mhm. Und irgendwie, ich sage das mit meinen Worten, so rumpelige Übergänge und so weiter. Ja. Was ist denn daran so schwierig und rumpelig gewesen bisher?
Ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, der erste Kulturschock war tatsächlich, also so richtig spürbar, als wir von Tokio zurück nach Deutschland gezogen sind.
Nach Würzburg, da haben Sie dann Ihr Abi gemacht.
Nach Würzburg, genau. Mhm. Und Würzburg Mitte der 80er Jahre war schwierig für mich, weil ja, eine schöne Stadt wirklich, aber die Menschen sind nicht so zugänglich. Also sehr, also als Zugezogener hatte man da kaum Chancen reinzukommen. Und ich war noch dazu in, also ich durfte mir mein Gymnasium selber aussuchen. Meine Eltern haben gesagt, ja, guck mal, wo es dir gefallen könnte. Und ich habe tatsächlich nach Gebäude ein bisschen ausgesucht. Und okay, die Fachrichtung war auch klar, Mathe war noch nie so mein Ding, also war es dann neusprachlich. Und ich war zufälligerweise tatsächlich auf einem Gymnasium dann mit Japan-Bezug, wie ich danach erfahren habe, Siebold-Gymnasium. der Japan-Forscher war im 19. Jahrhundert. Und das war ganz schön. Und die Wahl habe ich nicht bereut. Allerdings ein deutsches oder ich muss sagen ein bayerisches Gymnasium. Ich weiß nicht, wie sie heute sind, aber Mitte der 80er Jahre, das war ein Kulturschock nach einer privaten deutschen Auslandsschule, wo wir 500 Schüler waren vom Kindergarten bis zum Abi. Und die Lehrer jeden einzelnen Schüler kannten und es einfach eine ganz andere Kultur war.
Das sagt man ja ganz oft, man hört es auch ganz oft von Expatriates, wenn sie zurückkommen, dass der eigentliche Kulturschock nicht kommt, wenn sie ins Ausland gehen, sondern wenn sie wieder zurück nach Deutschland kommen.
Das ist tatsächlich so.
Ja, das haben Sie schon sehr früh erlebt mit 14 Jahren.
Das habe ich schon sehr früh erlebt. Ich weiß nicht, ich war ja schon als Baby in Brasilien, also weiß ich nicht. Da habe ich es zumindest nicht bewusst erlebt, so als wir zurückgekommen sind. Aber ja, aber ich denke einfach auch als ganz kleiner Mensch, da musste mein Körper sich dann halt schon entsprechend akklimatisieren.
Und dann haben Sie studiert und sind haben Magister für Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft gemacht.
Ja, genau.
Und haben dann in ganz vielen Unternehmen gearbeitet, auch in sehr namhaften Unternehmen, zum Beispiel beim ZDF, der Lufthansa. Dann waren Sie 2 Jahre bei den Orient Tours in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Das war ich tatsächlich davor.
Davor?
Ja.
Und Sie waren bei der Hamburg Tourismus GmbH, die in Hamburg jeder kennt, würde ich sagen. Und dann bei Happimag.
Ja, genau.
Und Ihre Ausbildung, Ihr Studium, Ihre Berufswahl, Ihre Karriere, da beschreiben Sie ja selber, dass Sie da keinen geradlinigen Weg gegangen sind, dass viel Bauchgefühl eine Rolle spielte und dass Sie eigentlich keine klare Vorstellung hatten. Sie haben das gerade angedeutet, Sie haben Ihr Gymnasium ausgesucht nach dem Äußeren.
Ja.
Ihnen hat das Gebäude gefallen, da sind Sie dann reingelaufen. Ja. Ich muss sagen, ich finde das sehr sympathisch. Und es hat ja auch was Experimentelles. Und da hat Sie ja vielleicht auch das Leben zum ersten Mal belohnt, denn Sie kamen ja aus Japan und waren dann auf einmal an einer Schule, die sich auch mit Japanologie beschäftigte. Also vielleicht ist das ja gar nicht so sinnvoll, jeden Schritt zu planen und alles so rational vorher zu bestimmen.
Ja, wahrscheinlich. Also wenn ich nochmal vor der Wahl stünde, kann ich, denke ich, sagen, würde ich schon alles auch mehr oder weniger wieder so machen.
Also Sie würden auch den Studiengang wählen?
Ich würde tatsächlich auch den Studiengang wählen. Allerdings, ich weiß noch die Worte von so vielen, unter anderem meiner Eltern, ja, wenn du dann das Abitur hast, dann stehen dir alle Türen offen. Und ich so, ja, toll, und durch welche Tür soll ich jetzt gehen? Ich wusste nur, ich will nicht studieren. Das war für mich klar. Mit meinem, ja, eigentlich macht man ja dafür Abi an einem Gymnasium und dann auf die Uni zu gehen. Für mich war dieses bayerische Abitur ein Abgewöhnungsprozess fürs Lernen. Und ich lerne sehr gerne eigentlich.
Aha, warum? Weil es so anspruchsvoll ist?
Es
oder? Oder ist es gar nicht so anspruchsvoll, wie alle sagen?
Doch, es ist anspruchsvoll. Aber für mich ist ja die Frage, was bringt es am Ende? Und mich würde wirklich mal interessieren, wenn man nach 5 oder nach 10 Jahren Abiturienten aus demselben Jahrgang von verschiedenen Bundesländern mal befragt, was sie noch wissen, ob dann Bayern immer noch am besten abschneidet. Ich würde behaupten, nein, weil das einfach sehr klassisch damals noch war mit viel auswendig lernen. Und ich habe immer meine Cousinen und Cousins in den anderen Bundesländern beneidet. Gerade Baden-Württemberg aus meiner Sicht damals schon viel fortschrittlicher mit Projektarbeit und so weiter. Das hatten wir so gut wie gar nicht. Und ja, es waren noch 13 Jahre. Ich glaube, die 12 Jahre, die heute eingeführt wurden, sind auch ziemlich anstrengend für die Schüler, aber ja, ich fand das anstrengend. Und meine Studien, meine Abiturfächer waren natürlich dann auch noch so Geschichte und
Und von zu Hause haben Sie nicht mitbekommen, dass es interessant sein könnte, durch Wissen, durch Studium mehr von der Welt zu erfahren und dann insgesamt ein interessanteres Leben führen zu können?
Das wurde nicht mit Studium verbunden.
Ah ja.
Also ich hätte auch, für meine Eltern wäre alles okay gewesen.
Ja.
Hauptsache ich mache einen Abschluss. Egal welchen. Natürlich fanden sie es gut, dass ich hier mein Abi gemacht habe. Und ich hatte auch den Ehrgeiz und den Anspruch, auf keinen Fall zu wiederholen. Weil tatsächlich, als ich aus Japan zurückkam, Es war eine anerkannte deutsche Auslandsschule, deswegen musste ich nicht nochmal ein Jahr wiederholen. Mhm. Aber natürlich hatte ich Stoff. In manchen Fächern war ich sehr weit, in anderen musste ich nachholen. Und da kommt dann das deutsche föderalistische System, was Expatriates oder Menschen, die viel umziehen. Man muss ja noch nicht mal ins Ausland ziehen. Es reicht ja der Wechsel zwischen Bundesländern, das Leben echt zur Hölle machen können. Mhm. Und das ist ja heute noch so.
Das ist heute noch so, aber ich glaube, es steht irgendwie auf der Liste und möglicherweise wird sich das mal ändern. Mhm. Aber es gibt ja gute Gründe
so
dafür.
So in 50
ne?
Jahren vielleicht.
Ja, vielleicht in 50.
Ist wahrscheinlich, ich habe das schon gesagt. Ich meine, vor 30 Jahren, als ich Abi gemacht habe, mehr als 30 Jahren, und es hat sich bis heute nichts dran geändert.
Ja.
Und ja, also genau. Und deswegen war dann für mich erstmal klar, ich muss jetzt erstmal was anderes tun als mit den Händen. Bildung war es für meine Eltern schon immer was Gutes und Wichtiges gewesen, aber das war nicht in Verbindung unbedingt, dass ich deswegen mehr sehe oder so.
Mhm. Und wie haben Sie dann die Studienwahl getroffen?
Aus dem Bauch raus. Das war wirklich schwierig. Ich war dann erstmal Au-pair, weil ich nicht so genau wusste, wie es weitergehen soll. Und dann kam eine Freundin und meinte, ja, eine Verwandte von ihr sucht gerade nach einem Au-pair, also ich war ohne Organisation dort.
In Frankreich?
In Frankreich, in Marseille. Marseille war damals noch nicht Kulturhauptstadt Europas, sondern Chicago Europas. Ich fand das klasse, weil das war so ein Schmelztiegel der Kulturen. Also da bin ich in Berührung gekommen mit der arabischen Kultur. Ja, und natürlich französischen Kulturen, ganz, ganz viele unterschiedliche Nationalitäten und Marseille selber Meer. Ich liebe das Meer. Und überhaupt die französische Lebensart. Also das hat mir alles sehr gut gefallen. Allerdings war die erste Familie, das sollte auch nur ganz kurz sein, ich kam dann verspätet, weil ich pfeifersches Drüsenfieber bekommen habe und gar nicht sofort also zum geplanten Termin los konnte leider. Und ich kam dann an und dann war ich glaube, nur knapp 3 Monate überhaupt dort. Und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt fange ich ja an, Französisch zu lernen. Jetzt will ich nicht schon wieder gehen. Und dann hat sich auch wieder durch Zufall ergeben über meine Sprachschule, musste ein Au-pair nach Hause und sie meinte so, schau dir mal meine Familie an. Und das war dann ein Glücksfall, weil ich war vorher außerhalb von Marseille, also und je nachdem, also Streik gab es da regelmäßig. Und ich war umsonst dann am Bahnhof gestanden und das war mitten in Marseille und es war auch von den Familien her ein kompletter Wechsel von einer sehr konservativen Familie, eher in der Fremdenlegion. Die Kinder sollten ihre Eltern mit sie ansprechen. Ich habe gesagt, ich weigere mich. Ich will nicht mit sie angesprochen werden. Und da kam das vierte Kind. Die Mutter war damals 28. Also das war, ja.
Das war eine besondere Situation.
Das war diese Situation, genau. Genau, das Baby kam dann, als ich gerade, ich glaube, eine Woche da war oder so. Genau. Und dann konnte ich, weil sie hatten auch nur kurz Bedarf, und dann konnte ich wechseln und bin dann in die neue Familie. Und das war das glatte Gegenteil. Er Kinderpsychiater und sie Tänzerin mit einer eigenen Tanzschule. Mhm. Also dann war ich im Künstlermilieu mitten in der Innenstadt von Marseille, in der Nähe des Hafens. Und ja, das war eine tolle Zeit. Also insgesamt war ich dann fast ein knappes Jahr in Frankreich und konnte dann auch ganz gut Französisch sprechen. Leider verflüchtigt sich so eine Sprache, wenn man sie nicht regelmäßig spricht. Das ist anders als mit Englisch, finde ich, weil Englisch an sich einfacher ist, wenn man jetzt nicht sehr ausgewählt sich ausdrücken möchte. Denke ich, kriegt man auf Englisch immer irgendwie einen Satz zustande, weil man es auch ständig hört und sieht. Französisch geht dann doch, also so ging es mir zumindest, wenn ich das nicht ständig spreche, verloren. Ich kann es gut verstehen, auch heute noch. Sprechvermögen ist so mittelmäßig, würde ich sagen. Das ist nicht erhalten geblieben.
Und wie sind Sie dann, Sie sagten, das war ein Zufall, dass Sie zu Ihrem Tourismusstudium gekommen sind.
Ja.
Worin bestand der Zufall? Sind Sie einfach reingelaufen und haben gesagt, ich bin jetzt dabei? Oder?
Nee, das war ein Weg. Ich habe dann tatsächlich als Au-pair auch überlegt, ja, okay, was will ich? Und mir war immer klar, ich will nicht am Schreibtisch sitzen, ich will nichts mit Computern zu tun haben.
Das ist schwierig.
Ja, das war meine Vorstellung. Und mein Vater hätte es gerne gesehen, wenn ich die Siemens-Ausbildung gemacht hätte. Die ist sehr anerkannt. da wird man dann rumgeschickt als Trainee und durch mehrere Städte. Aber irgendwie, ich habe den Test ihm zuliebe gemacht, habe ihn auch nicht bestanden, ehrlicherweise. Ich hatte mich aber auch nicht so gut drauf vorbereitet. Naja, also es hat nicht sollen sein. Wäre im Nachhinein eigentlich ganz cool gewesen, aber egal. Habe ich also was anderes gemacht und habe mir dann überlegt, ich könnte doch hier Flugbegleiterin werden. Das hätte mir gefallen. Das hätte ja alle Kriterien erfüllt. Reisen, nicht am Schreibtisch sitzen, mit Menschen zu tun haben, Sprachen sprechen. Ja, und das war aber damals tatsächlich eine Zeit, wo die Fluggesellschaften Einstellungsstopp hatten. Mhm. Also für alle, also gerade im Bereich Flugbegleitung. Und ich habe mich bei allen möglichen Airlines beworben. Ja, und irgendwie hat das nicht funktioniert. Dann habe ich erstmal gejobbt. Das war auch nochmal ganz interessant bei McDonald's, Systemgastronomie. Und dann habe ich nochmal gewechselt, habe gedacht, gut, jetzt habe ich ja schon ein bisschen Berufserfahrung, kann ich gleich mal meinen Stundenlohn nachverhandeln. Hat auch geklappt. Dann war ich bei Kaufhof in der Uhrenabteilung, weil ich überlegt habe, ich könnte ja so Substitutin, so eine Abteilungsleiterausbildung im Einzelhandel ist das machen. Habe dann aber schnell festgestellt, das ist nicht meine Welt. Auch deswegen also mal ausprobieren, so ein bisschen die Praktika. Mhm. Und hatte tatsächlich, ich frage mich heute manchmal, wo ich so den Mut hergenommen habe. Also manchmal wünschte ich mir, ich wäre noch mal so jung, bin ich reinspaziert zu Woolworth. Und habe nach dem Geschäftsführer gefragt, weil ich wissen wollte, wie so eine Ausbildung ist und was er mir dazu erzählen kann. Ja, er hat sich die Zeit genommen und fand ich ganz spannend. Aber wie gesagt, die Welt des Einzelhandels, so wie das da gelaufen ist, ein Beispiel. Ich war in der Uhrenabteilung, dachte so, okay, wenn ich Uhren verkaufe, sollte ich vielleicht auch was über die Uhren wissen, wie die so funktionieren. Ich konnte das dann so erklären, so zwar nicht im Detail, aber ein bisschen schon. Und die alle anderen Verkäuferinnen, die da mit mir waren, schon seit vielen, vielen Jahren, sie konnten dazu nichts sagen. Also das war für mich so, ja, eben nicht meine Welt.
Ein bisschen flach.
Ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Und genau, das war das. Das war dieser kurze Ausflug. Und dann meinte eine Freundin von mir, du, ich habe gerade im Reisebüro ein Praktikum gemacht. Das ist so und so. Und dann dachte ich so, ja, das hört sich ja spannend an. Das gucke ich mir mal an. Und natürlich waren sämtliche Ausbildungsgänge hatten schon gestartet. Und dann habe ich es wieder so gemacht, bin aber einfach ein paar Reisebüros abgeklappert und habe gefragt, wie es aussieht. Ob ich würde mich interessieren, ob ich ein Praktikum machen könnte. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Und ich hatte super Glück mit meinem Ausbildungsbetrieb. Der war von vornherein schon sehr gut geführt und hat sehr, sehr viel Wissen vermittelt. Meine Chefin war damals im Prüfungsausschuss der Handelskammer auch gesessen, weil ich habe dann später, also ich habe mich dann für diese Ausbildung entschieden und das Praktikum wurde mir auch tatsächlich angerechnet auf meine Ausbildung. Mhm. Es wurde dann in der Zeit auch in ein Lufthansa City Center umgewandelt, das Reisebüro, es war tatsächlich eine kleine Reisebürokette. Und das war ein spannender Prozess. Also da habe ich zum ersten Mal so einen richtigen Change-Prozess, wie man so schön sagt, in einer Firma mitbekommen. Es gab zu dem Zeitpunkt noch überall die Lufthansa-Stadtbüros, die sich umgekümmert haben, zum Beispiel, wenn man ein Ticket umbuchen wollte oder überhaupt einen Lufthansa-Flug buchen wollte. Und Lufthansa hat das damals aus strategischen Gründen diese Stadtbüros aufgelöst und an ausgewählte Reisebüros die Aufgaben übertragen und eben mit dem Mehrwert dann auch den prominenten Namen Lufthansa City Center tragen zu dürfen. Und natürlich eine Marke, die eben auch Kunden zieht. Und das Marketing zentral gesteuert und so weiter. Also ganz viele Vorteile. Und ja, es war eine tolle Ausbildung. Aber für mich war während der Ausbildung schon klar, ich will zurück ins Ausland. Mhm. Und genau, die Ausbildung habe ich auch noch in Würzburg gemacht. Und nach meinem Auslandsaufenthalt in Frankreich und wusste dann aber schon, okay, ich will wieder weg und wollte eigentlich nach Indien. Und dann bin ich auf die ITB, Internationale Tourismusbörse, zum ersten Mal.
Wo ist die noch gleich?
In Berlin?
In Berlin? Die ist immer in Berlin?
Die ist bislang immer in Berlin, genau. Ich glaube, es ist die größte Tourismusbörse der Welt tatsächlich. Und fand das überhaupt schon spannend, dieses ganze Reiseklima dort und ja, die vielen unterschiedlichen Nationalitäten. Und bin dann an den Indienstand, ich glaube, es war damals so als großes Taj Mahal dargestellt, der Stand, mit ganz vielen kleinen Unterständen. Ja, und die habe ich alle abgeklappert, bis ich einen Job hatte für Indien. Ja, dachte ich so, super, das hat ja schon mal geklappt. Allerdings sagte mir dann derjenige, der gesagt hat, ja, kann er sich vorstellen, das ist zu indischen Konditionen und für das Geld kannst du nicht dort leben, wo du leben musst als Ausländerin. Wir würden dann schauen, dass du eine Gastfamilie bekommst und so weiter. Und ja, also ich war erstmal happy, dass ich das hatte, was ich wollte. Und dann kam in der Fachzeitschrift aber eine Anzeige für die Vereinigten Arabischen Emirate. Mhm. Und das war von den Rahmenbedingungen her ein bisschen sicherer, ein bisschen klarer umrissen. Und dann dachte ich so, hört sich eigentlich auch spannend an, Reiseleiterin, bewerbe ich mich mal. Und ja, das hat dann tatsächlich geklappt. Und dann war ich eben nicht in Indien, sondern in den Vereinigten Arabischen Emiraten, direkt nach meiner Ausbildung bei Orient Tours.
Ja, aber das war ja für Sie wahrscheinlich nochmal eine besondere Herausforderung, oder?
Meinen Sie als Frau, ja, oder? Genau. Ich habe mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht damals. Mhm. Ich dachte im Gegenteil. Ich hatte tatsächlich auch gegen hier die muslimische Religion. Ich hatte schon einige Vorurteile tatsächlich. Mhm. Aber ehrlicherweise gar nicht, weil mir irgendwas in den Ländern passiert war oder so, sondern einfach, weil ich so viel gehört hatte, eben was man so hört eben im Westen. So, also ich bin noch nicht wirklich damit in Berührung gekommen oder war jemals damit so richtig in Berührung gekommen. In Marseille ein bisschen, klar. Aber dachte ich so, okay, vielleicht lerne ich da ja noch was Neues. Und so war das dann auch. Mhm. Also ich konnte tatsächlich viele Vorurteile, die ich so hatte, auch abbauen. Ich hatte dort dann auch einen Freund aus der Kultur, aus dem Oman genau genommen, Nachbarland, Nachbarstaat, Sultanat Oman, der Vereinigten Arabischen Emirate. Und dem habe ich natürlich Löcher in den Bauch gefragt. Na gut, einige Vorurteile haben sich rausgestellt, sind keine Vorurteile gewesen, die
revidiert werden mussten,
Die haben sich für mich bestätigt. Sowas wie dort einer Familie als Ausländerin vorgestellt zu werden, das war nicht möglich. So, also da. Gut, ich muss dazu sagen, wir waren noch sehr jung. Also wir hatten beide noch nicht Heirat im Kopf zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also das wird dann spruchreif, falls sich ein Mann entscheidet, die Frau eben auch fester zu binden. Ja,
das heißt, Sie haben die Beziehung versteckt.
Naja, also ich weiß nicht, was er getan hat. Ich habe sie nicht versteckt, aber ich war nie bei ihm zu Hause. Er war immer bei mir. Ich habe in der WG gewohnt dort, internationale WG. Und wir mussten aber tatsächlich aufpassen. Also versteckt insofern, weil es dort eine Moralpolizei, Geheimpolizei gibt. Mhm. Okay, wenn man ein bisschen weiß, wie die so aussehen, dann achtet man darauf. Und wir haben uns entsprechend verhalten, weil wenn man dann erwischt wird, ist blöd. Also dann kann man tatsächlich auch ausgewiesen werden als Ausländerin, weil es ist so, also naja, die Regeln sind dort schon ein bisschen anders als bei uns hier im Westen. Ich habe meinen Pass abgegeben an den Arbeitgeber und habe dafür ein Visum, Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Aber tatsächlich ist der Arbeitgeber dort auch mein, wie nennt man das, Sponsor? Nein, das ist das falsche Wort. Also er hütet, wacht über mich.
Ja, so eine Art Patron, der.
Ja, genau. Ja. Und naja, also wenn ich mir was zu Schulden kommen lasse, dann hat auch der das Recht, mich A zu entlassen und auch des Landes zu verweisen. Mhm. Und das ist so, also auch ein Jobwechsel heute ist es vielleicht wirklich schwieriger. Damals war ja noch nicht so viel digitalisiert. Schwierig möglich, weil man bekommt dann einen sogenannten Ban in den Reisepass. Wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt und ich habe einen neuen Job, neues Jobangebot, ich möchte wechseln. Viele haben es dann damals so gelöst und haben sie halt einen neuen Pass sich ausstellen lassen, so, und sind da so umgegangen. Heute ist das wahrscheinlich alles digital hinterlegt, falls es diese Regelung noch gibt, und dann geht das nicht so leicht. Aber 2 Jahre waren ja eine super tolle Zeit, sehr spannend und vor allem ein Land. Also ich musste ehrlich gesagt erstmal auf der Landkarte gucken. Wir sprechen von 1994 bin ich runter. Genau, im Herbst 1994. Da war Dubai und was man heute in aller Munde ist und man verbindet mit natürlich Emirates als Airline, aber auch mit den ganzen super Hightech-Gebäuden und so weiter. Nicht. Diese ganzen Superlative, die waren noch nicht so in der Presse, die waren gerade am Entstehen. Mhm. Ja, deswegen habe ich erstmal auf der Landkarte nachgeguckt, wo dieses Land überhaupt liegt, für das ich mich beworben habe. Mhm. Und ich weiß noch, wir wurden abgeholt damals nach einem sehr anstrengenden Flug. Ich weiß, ich bin Nichtraucherin und auch allergisch auf Nikotin. Und es war aber noch die Zeit, man soll es nicht für möglich halten, wo man im Flugzeug rauchen durfte. Und der Flieger war voll bis auf den letzten Platz, und der Nichtraucherbereich war ausgebucht. Ich musste im Raucherbereich sitzen, neben einem Kettenraucher. Und es war ein Nachtflug, und ich glaube, ich habe 2 Wochen gebraucht danach, um mich zu erholen. Und dann wurden wir abgeholt. Und dann hieß es, ja, eure WG ist noch nicht bezugsfertig, wir fahren jetzt erstmal ins Camp. Ich dachte so, okay, interessant, haben wir schon so ein Lagerfeuer vorgestellt mit Zelten rundherum. Es war aber tatsächlich dann so eine Art Boardinghaus. Es war nur so ein Begriff, den sie verwendet haben, und das von Österreichern geführt. Also war sogar noch ein bisschen Heimat am Anfang. Mhm. Bis wir dann nach 2 Wochen umziehen konnten und auch aufgeteilt wurden auf unterschiedliche Standorte. Und ich bin dann in Sharjah geblieben. Das ist das Nachbaremirat von Dubai. Allerdings war ich dann als Reiseleiterin. Also wir haben erst ein Training bekommen von 2 Wochen. Und ich weiß noch, damals war noch nichts mit Navi oder so. Dann hieß es so, ja, die Fahrer sind nicht immer alle so ortskundig. Ihr müsst euch merken, wo man langfährt. So, super. Vor allem, wenn man das erste Mal die Strecke fährt und so. Es war wieder eine sehr spannende Zeit. Und später dann auch mit den Gästen zusammen. Ist das ein oder andere sehr Spannende passiert, so beispielsweise im Sultanat Oman. Also wir waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Sultanat Oman unterwegs. Eine Reisegruppe, großer Bus, und der Fahrer meinte, er weiß genau, wo es lang geht. Das ist sowas, auch so männlich-arabische Mentalität. Mhm. Nein, man geht, aber ich glaube, deutsche Männer geben auch nicht so gern zu, dass sie nicht wissen, wo es lang geht. Jedenfalls, ich traue der Sache nicht, das sieht hier so anders aus. Ich habe ihn 5-mal gefragt und wir fuhren über eine Holper-Stolper-Piste mit so einem normalen Reisebus und die Gäste wurden durchgerüttelt und die waren jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ich dachte so, okay, hoffentlich hatte niemand einen Bandscheibenvorfall oder so. Und irgendwann hat er dann zugegeben, so nach dem 10. Mal fragen, er weiß es leider nicht. Ja, und dann musste ich mir schnell was einfallen lassen. Und dann hatte ich Glück, da waren gerade so Nomaden am Wegesrand und wir haben dann gespielt, als wäre das die Location, wo wir natürlich selbstverständlich diesen Weg auf uns genommen haben, um diese Familie zu treffen. Und die waren auch total, das ist wiederum was sehr Positives, dort eben diese Gastfreundschaft. So, und hier haben sofort mit allen, also Englisch konnten sie nicht, aber man hat sich verständigt und das war, glaube ich, auch für die Gäste ein ganz tolles Erlebnis. Mhm. Naja, aber man muss als Reiseleiterin sehr viel improvisieren, ja, also am laufenden Band.
Ja.
Und nicht nur, ich denke, das ist in allen Ländern so, aber in so einem Land und wie gesagt zu einer Zeit, wo noch nichts mit Handy und GPS gab es damals. Weil es war eigentlich nur relativ kurz geplant, dieser Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ich wurde dann gefragt, ob ich verlängern kann und ob ich wiederkomme. Und naja, da ich meinen Freund hatte, dachte ich so, ja, ich weiß jetzt auch nichts, gerade nichts Besseres, warum eigentlich nicht, spannend. Habe aber gesagt, ich möchte noch mal was anderes machen, also nur Reiseleiterin. Wobei es toll war, ich war Reiseleiterin für unsere normalen Gruppen, aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch japanische Gruppen, die hatten immer ihren eigenen Reiseleiter dabei. Ich habe auf Englisch ihm alles erzählt und er hat es auf Japanisch übersetzt. Und einmal hatte ich so einen Journalisten als Reiseleiter und ich ihn gefragt, was er eigentlich immer die ganze Zeit erzählt, weil ich kann ja, wie gesagt, ein bisschen erraten Japanisch, weil mein englischer Text war immer wesentlich kürzer als der japanische. Ja, und genau, also ich bin wiedergekommen, die nächste Saison und ich war noch Reiseleiterin für Incentive-Reisen, was sehr außergewöhnlich ist. Das waren so, was sind Incentives? Belohnungsreisen
von Unternehmen.
Von Unternehmen. Wir hatten beispielsweise mal die Top 100 der LTU bei uns. Oder wir hatten die 100 besten Verkäufer von Opel. Da war dann auch der Vorstand dabei und das war dann mit von Hubschrauberflügen, die wir mit begleitet haben. Selbstverständlich immer Safari. Wir haben dann immer gespielt, dass wir irgendwie entführt werden und dann in irgend so einem Camp in der Wüste landen, wo dann unser Scheich, der unser Chefinhaber der Firma war, dann gewartet hat. Und dann ging es eben weiter mit einer Wüstenparty und solche Sachen. Also schon ziemlich abgehoben.
Ja.
Das war alles mega, das war alles ganz toll. Aber trotzdem dachte ich so, ich möchte noch mal was anderes machen. Und die Firma hat sich weiterentwickelt und vor allem der Tourismus hat angezogen. Wir sprechen von der Zeit nach dem Kuwait-Krieg. Und ja, also die Nachbarländer sind, wenn solche Krisen sind, immer betroffen, auch der Tourismus ganz stark.
Sicher.
Weil man einfach nicht weiß und vor allem, wenn es Warnungen dann noch gibt vom Auswärtigen Amt. Und 1991, 92 fing es gerade an, dort anzuziehen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass eben mehr Gäste kamen, das Land bekannter wurde. Naja, dann kam der Krieg. Und dann ging es 94 wieder los und deswegen dann auch die Bitte um Verlängerung und nochmal kommen. Und naja, dadurch gab es auch viele neue Aufgaben und ich habe dann tatsächlich ein großes Marketingprojekt begleitet, was mega spannend war und ich tatsächlich, also bis heute davon zehre, von dem Vertrauen, was mir da entgegengebracht wurde. Das war auch so eine positive Erfahrung. In Deutschland wäre das so nicht möglich gewesen. Hier wird gefragt, hast du studiert, hast du Zertifikat A, B, C, D, E? Nö, hast du nicht. Ja, dann leider geht nicht. Und ich hatte ja keine Ahnung, also Marketing, alles aus dem Bauch raus. Es ging darum, für den nationalen Markt eine Serie von Events in Form von Schatzsuchen durch die Wüste mit Sponsoren, gemeinsam mit dem Safari-Department, also mit denen, die dann die Tour durch die Wüste planen, das Event selber, die ganze Bewerbung im Vorfeld, das alles ja von null auf, von der Pike auf, es gab noch nichts einzutüten, zu organisieren. Und ja, man hat mir das zugetraut und mir tatsächlich auch freie Hand gelassen. Und das war eine tolle Erfahrung. Ich weiß heute noch, ich saß bei der dortigen Zeitung, unser Hauptsponsor. Neben dem Grafiker hatte vorher auf dem Shopping-Festival in Dubai einen Karikaturisten kennengelernt und ihn gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, für uns die Anzeige zu machen. Ja, hat er gesagt, kann er machen. Habe ich kostenlos die Anzeige bekommen. Er war dann auch vor Ort bei uns für das Event selber, hat dann dort die Karikaturen von den Menschen gemacht. Und die erste Anzeige hat nicht so gut funktioniert. Dann bin ich zu unserem Oberchefinhaber gegangen, zu unserem Scheich und habe gesagt, hier, guck mal, das ist hier in der Zeitung erschienen. was können wir denn machen? Irgendwie kommt da keine Resonanz und dann er gleich seine Kontakte aktiviert und dann war ich bei einem Maler, der dann meinte so, ja, das ist eigentlich ganz toll, die Karikatur, da muss aber noch Farbe dazu. Ja, okay, umgesetzt, neu probiert, wieder beim Grafiker in der Zeitung daneben gesessen, das zusammen konzipiert und dann hat es funktioniert. Mhm. Also solche Dinge, learning by doing, mhm. Das finde ich toll.
Und Sie haben zu dem Zeitpunkt immer noch nicht studiert?
Nein.
Denn ich hatte Sie ja gefragt, wie sind Sie zu Ihrem Studium gekommen? Sie sind immer noch nicht beim Studium.
Ich bin immer noch nicht beim Studium.
Sie haben unheimlich viel Berufserfahrung gesammelt, einfach auch durchs Ausprobieren. Ja, genau. Und sozusagen unter Zuhilfenahme des gesunden Menschenverstandes haben Sie richtige Erfolge gefeiert. Und Sie haben mir immer noch nicht die Frage beantwortet, wie Sie zum Studium
ja, komisch, gekommen sind. Ja, aber das kommt jetzt. Weil nach 2 Jahren tatsächlich habe ich gemerkt, okay, ich hätte nicht mehr studieren müssen. Tatsächlich hatte ein neues Jobangebot, wirklich ein cooles Jobangebot. Also finanziell, rückblickend, gut, man weiß es immer nicht. Ich sage immer, weiß man ja nicht, hätte ich mich so entschieden, keine Ahnung, was dann passiert wäre. Aber so rein finanziell wäre das schon gut gewesen. Aber für mich hat sich nach 2 Jahren, habe ich einfach festgestellt, das ist nicht das Land, in dem ich alt werde. Und habe dann gesagt, okay, ich sehe meinen Lebensmittelpunkt zukünftig eher doch in Europa. Und dann war mir ja klar, dass man in Europa, sage ich jetzt einfach mal grundsätzlich, ich glaube, Deutschland ist da gar nicht die einzige Ausnahme, gerne so ein paar Zettel, Zertifikate, gerne in Form eines Studiums hat.
Ja.
Wenn man zumindest ein bisschen mehr machen möchte als, ja, als, weiß ich nicht, als Standard. Wobei, selbst das würde ich aus heutiger Sicht, es gibt auch andere Wege, aber so war damals meine Denke, es wäre eigentlich ganz gut, nochmal ein Studium zu machen. Und da war jetzt dann ja auch genügend Zeit vergangen, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich mir das auch wieder vorstellen.
Jetzt könnte man das machen. Studieren. Aber als Sie damals in den Vereinigten Arabischen Emiraten gearbeitet haben, haben Sie auch mit Menschen da zusammengearbeitet, die ein Studium absolviert hatten?
Ja.
Und haben Sie da irgendwelche Nachteile festgestellt, die Sie vielleicht haben? Dadurch, dass die in irgendeiner Form auf eine andere Expertise zurückgreifen, ein anderes Wissen haben oder so?
Naja, bedingt. Vielleicht bei meiner französischen Freundin, die ein Studium und Berufserfahrung hatte, was schon damals so, dachte ich, so, da hatte Deutschland echt einen Nachteil. Ich glaube, es hat sich verbessert durch Bachelor, Master, weil wir damals doch ein ganzes Stück älter waren als unsere europäischen Nachbarländer. Ja. So, und die war damals so alt wie ich, also 24. Und hatte bereits fertig studiert und schon 1-2 Jahre Berufserfahrung gesammelt. Wobei wir in Deutschland Berufserfahrung, naja, also ich sag mal, unsere handwerkliche Erfahrung, was jetzt meine Ausbildung anbelangt, die ja gerade im Ausland sehr gut anerkannt ist, aus meiner Sicht auch ziemlich unter Wert verkaufen. Weil das wird auch in unserem europäischen Ausland häufig schon als Studium mit anerkannt. Also Aha. Ich habe in Frankreich zum Beispiel, ja, da komme ich jetzt irgendwie, springe ich direkt rein schon wieder ins Studium, dann erfahren, da werden schon viel kürzere Praktika schon angerechnet auf das Studium. Also das ist ja in Deutschland nicht so.
Also in dem Fach vielleicht nicht, aber ich kenne das schon, dass kaufmännische Ausbildungen zum Beispiel vor dem Studium anerkannt werden.
Aber man
Studium.
Spart sich dann nicht gleich die Na, ersten
Jahr
2 Jahre.
Genau. Nö, also das vielleicht nicht, aber man braucht dann bestimmte Nachweise nicht mehr erbringen, die man im Studium erbringen müsste durch Praktika zum Beispiel.
Ja, also bei mir war das auch deswegen nicht so, weil ich mich dann für ein Studium entschieden habe in Österreich, weil ich dort auf Englisch studieren konnte. So. Und für mich war tatsächlich klar, also ich war ja dann mehr oder weniger durch Zufall in der Tourismusbranche gelandet und fand das ja auch alles ganz toll, immer noch.
Ja.
Dachte so, das ist irgendwie tatsächlich meine Branche, weil sie so viele Möglichkeiten bietet. So eine Querschnittsbranche, wo man wirklich in allem Möglichen arbeiten kann und nicht festgelegt ist.
Und so wie Sie das erzählen, wirkt das auf mich auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Ja. Diese Branche ist auch damit beschäftigt, anderen Leuten schöne Erlebnisse zu organisieren, diese Incentive-Reisen etc., das ist ja auch, also es geht hier schon fast, ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, ins Absurde, eine Entführung zu konzipieren mit dem Chef und solche Sachen.
Ja.
für die Mitarbeiter, um die Mitarbeiter zu unterhalten.
Ja.
Und dann haben sie aber sich nochmal um viel ernsthaftere Sachen gekümmert, ne?
Ja, ja, also klar, also als natürlich, also Reiseleitung war in dem Sinne eine richtige Reiseleitung, also auch Wissensvermittlung. Mhm. Und seinerzeit, also das Internet, ich weiß noch, wie mein Chef damals mir das erste Mal dann gezeigt hat, schau mal, ich habe gerade Internet, das war 1996 und er war da schon sehr weit mit der Technologie. Also da hatte man ja keinen Zugriff drauf und für ein Land wie die Vereinigten Arabischen Emirate gab es damals, ich glaube, genau einen Reiseführer gedruckt. Naja, den habe ich natürlich verschlungen und ansonsten haben wir ganz viel Material bekommen, wobei sich später herausgestellt hat, dass da auch ein bisschen Seemannsgarn dabei war. Mhm. Aber wir haben halt Geschichten erzählt, aber auch durchaus ganz viel eben zu Land und Leuten und dadurch, dass ich eben so nah auch an der Kultur dran war durch meinen arabischen Freund, konnte ich natürlich auch ganz viel dazu erzählen. Und die Leute waren, also unsere Gäste waren auch immer sehr interessiert. Also es war natürlich auch ernsthaft und auch das ganze rundum sorglos Paket kümmern um die Gäste, weil es ist schon spannend, obwohl sie ja alle viel älter waren als ich, also erwachsene Menschen. Das scheint aber so ein Automatismus zu sein, wenn man sich in einer Gruppe bewegt, dass man dann irgendwie alles ablegt und irgendwie jemanden braucht, der einen an die Hand nimmt. Also zumindest in dieser Form von Reise. Das fand ich auch ganz spannend, so als Erkenntnis. Mir geht das im Übrigen manchmal auch so, dass ich da nicht, also wenn ich alleine unterwegs bin, gucke ich natürlich, wo ich lang gehe und wo ich wieder zurück muss. Aber wenn man in so einer Gruppe ist, verlässt man sich irgendwie so dann auf die Reiseleitung. Ja, genau. Und ja, abgehoben haben Sie gerade gesagt. Stimmt. Also das war unter anderem ein Grund. Ich habe mich so gefühlt, ich habe gelebt wie auf einem anderen Stern dort. Also jetzt nicht super luxuriös in unserer WG, aber sie war groß und geräumig und wir hatten einen Putzmann, was ich sehr cool fand in Sachen Emanzipation. Und ja, und dann ist man halt ausgegangen abends nur in 5-Sterne-Hotels und die Diskos waren vom Feinsten und so weiter. Also es war schon Leben. Also das hat man damals schon gemerkt, das Land entwickelt sich so, wie man es heute, glaube ich, auch wahrnimmt, so auf der Überholspur. Was ich allerdings toll fand, also bei aller Kritik, die man haben kann, und auch ich bin da nicht naiv oder blauäugig, natürlich, zu allem Möglichen. Auf der anderen Seite sage ich immer, okay, man sollte vielleicht auch mal erstmal vor seiner eigenen Tür kehren, bevor man andere Länder kritisiert. War die Vision, die sie hatten. Also ich fand das immer spannend. Natürlich war das Geld im Überfluss da, aber ich finde auch, dass es schon ganz häufig so ausgegeben wurde, dass eben die Mehrheit der lokalen Bevölkerung was davon hatte. Also dass die Infrastruktur aufgebaut wurde. Also wenn man sich Filme anguckt aus den 1950er Jahren, da war das ein Land mit Sandpisten, ein paar Koranschulen, wo nur Jungs Zugang zu hatten, keine Krankenhäuser, man lebte von Fischerei und Handel. Und ja, und 30, 40 Jahre später war das ein Land so weit entwickelt wie wir im Westen. Das fand ich spannend, wirklich spannend. Und auch, was ich mir gedacht habe, die Menschen müssen das ja auch mit, die müssen ja mitkommen mit so einer Entwicklung. Also wir hatten ja ganz lange Zeit, uns um an diese Weiterentwicklung zu gewöhnen. Und dort ging das alles auf der extremsten Überholspur. Ich denke, das macht auch was mit den Menschen.
Ja, ähnlich wie in China vielleicht heute.
Ja,
ne?
Ja. Also sowas, ich fand's, wie gesagt, ich fand's immer wieder einfach spannend, was ich da alles gelernt habe. Und wie gesagt, einiges hat sich bewahrheitet. Aber vieles habe ich auch gelernt zum Positiven, wo ich heute keine Vorurteile habe. Aber dieses Leben, wie gesagt, wie auf einem anderen Stern, ich kam mir so abgeschnitten vom realen Leben vor. So war das ein bisschen.
Und als Sie dann in Österreich waren zum Studium, da war wieder alles ganz anders.
Und da Sie wieder alles ganz anders, ja. Genau. Und ich bin eben dem Tourismus treu geblieben, weil ich dachte, okay, da dachte ich schon so rote Linie. Mich hätte auch noch alles mögliche andere interessiert. Aber dann dachte ich so, ja, mein Vater hat immer gesagt, ja, es sollte schon so ein roter Faden erkennbar sein. Da dachte ich so, ja, okay, dann mache ich das mal so, wie er sagt, ausnahmsweise. Und ja, ich habe das aber dann auch tatsächlich nicht bereut. Also ich hatte mich bei einigen Studiengängen beworben, fand aber tatsächlich eben diese Kombination in Österreich, dass ich auf Englisch studieren konnte und in, also es war eine Fachhochschule, ein Konstrukt, was in Deutschland es ja schon ganz lange gab, in Österreich aber ganz neu war. Und dadurch ganz neu konzipiert und super modern. Also wir hatten regelmäßig die Presse da. Wir hatten, die geguckt hat, was wir da eigentlich so machen, wo wir dann auch Vorträge halten durften. Wir haben die Professoren, also unsere ja, Dozenten bewertet. Und das war auch nicht nur für die Tonne, sondern das wurde auch sehr ernst genommen. Mhm. Und es gab auch Konsequenzen durchaus.
Mhm. Und das war relativ neu. Das ist heute gar nicht gäbe. Das passiert jedes Semester.
Genau, es war ganz neu. Also genau, es war wirklich. Und es gab einen Aufnahmetest. Es wurden nur, ich glaube, das ist heute noch so, nur 60 genommen. Und ja, man musste Englisch sprechen. Gut, das fiel mir nun nicht so schwer nach meiner sehr intensiven Zeit in den Arabischen Emiraten. Und ja, ansonsten alle möglichen Allgemeinwissen und so weiter. Und auch Persönlichkeit wurde tatsächlich getestet, ob man einfach dazu passt zu dem, was sie sich vorstellen. Sie haben schon so Unternehmertypen eher gesucht.
Mhm. Aber das war ja eine Erfahrung, die Sie auch einbringen konnten. Da haben Sie auch irgendwie unternehmerisch agiert, ne? Als Reiseleiterin zum Beispiel.
Ja, also zumindest dieses Hands-on.
Mhm. Ja.
War damit zu verbinden.
Ja, ja,
und
das
das hatte ich ja schon ganz häufig dann auch bewiesen und hatte da Beispiele natürlich.
Also diese Selbstständigkeit, ich glaube, also die Sie da gelernt haben, einfach durchs Tun, die unterscheidet Sie ganz wesentlich von ganz vielen jungen Leuten, die vielleicht heute in dem Alter sind, in dem Sie damals waren.
Ja.
Ich habe ein Gespräch im Kopf mit einer HR-Managerin einer großen Fluggesellschaft, die ist total genervt von den jungen Leuten und beschreibt die als komplett unselbstständig.
Okay.
Und also das frustriert sie regelrecht, wie die dann vor ihr stehen und sagen, ja, was soll ich jetzt machen? Hm. Und dann sagt sie denen, ja, stell dir mal vor, ich wäre nicht da. Zu wem würdest du denn dann gehen? Was würdest du denn dann tun?
Hm.
Ja, dann würde ich zu dem und dem gehen. Ja, aber stell dir vor, der ist auch nicht da. Was machst du denn dann?
Ja.
Und also sie kommen mir hier ganz anders vor.
Hm.
Und ich vermute, das hängt auch zusammen mit dem sehr verschulten Studium, das heute gerne praktiziert wird, vielerorts, nicht überall, ne? Aber vielerorts, ja, wenn die alles serviert bekommen, alles vorstrukturiert bekommen, sich sozusagen um kaum noch etwas kümmern müssen, dann darf man sich, glaube ich, auch nicht wundern, dass so eine Erwartungshaltung und so eine Konsumneigung entsteht und die einfach darauf warten, dass irgendwas passiert.
Hm. Ne? Wobei das Studium tatsächlich, also ich glaube, das ist auch so der Kern des Fachhochschulstudiums, sehr viel schulischer als die Uni. Geht aber dafür in der Wissensvermittlung auch sehr straff voran. Also bei uns gab es eine Wiederholung der jeweiligen Prüfungen und die war dann schon kostenpflichtig. Also hat man dafür gesorgt, dass man möglichst beim ersten Mal.
Also es war eine private Fachhochschule?
Nee, es war eine staatliche.
Aha.
Oder ist immer noch eine staatliche. Wir waren aber der erste Studiengang und da sind einfach ganz strenge Regeln.
Ah, ja,
und genau, wir hatten auch eine Kleiderordnung hier und da wurde, also das Hands-on wurde vor allem so Richtung Projektmanagement, dass wir eben in Projekten denken und auch arbeiten. Wir hatten ganz viel Projektmanagement. Im Prinzip so wie ein MBA kann man so, was heute, ich glaube, die Studiengänge sind alle so ähnlich durch den Master und also Bachelor-Master konzipiert, was ich so bei den Praktikanten so sehe und erlebe. Aber damals war das noch nicht so. Noch nicht so stark, zumindest in Deutschland noch nicht so stark verbreitet.
Mhm.
Und das fand ich toll. Und durch diese kleine Studiengröße, wir waren dann nochmal auf zwei Gruppen aufgeteilt. Also es war wirklich klein, es war Klassengröße. Ich bin heute noch meiner Hochschule verbunden. Ich war lange Zeit auch Alumni-Ambassador, also Botschafterin hier in Hamburg für den norddeutschen Raum. Und ja, und die Hochschule tut auch ganz viel, dass die Alumnis eben in Kontakt bleiben. Also es ist wirklich, und ich bin eben auch noch mit meinem Studiengang, dadurch, dass es eben ziemlich verschult war und man auch gemeinsam abgeschlossen hat, das Ganze, war man auch sehr eng, auch wenn man mal ein Semester, wie ich dann halt im Ausland war, nochmal als Erasmus-Austauschstudentin. Also der Vorteil war auch in Österreich, dass ich heute ist das ja so auch ziemlich gang und gäbe, glaube ich, dass man als, also aus Deutschland gerne mal, in Niederlande sind auch sehr beliebt, auch sehr gut zum Studieren, sehr modern, oder eben auch nach Österreich geht, weil hier die häufig die Studiengänge so überfüllt sind. Mhm. Das war zu meiner Zeit noch nicht so bekannt. Und es war tatsächlich auch wiederum reiner Zufall. Ich war im Berufsinformationszentrum und habe gefragt, sag mir doch mal, wo ich Tourismusmanagement studieren kann. Und da kam zufälligerweise eben genau meine Hochschule mit raus. Ja, sonst hätte ich von der ja nie was gewusst. Mhm. Wieder erwarten, also das hätte ich ja nie gedacht, weil ich ja wie gesagt nicht studieren wollte, war das eine sehr gute Entscheidung, weil ich doch nochmal einiges gelernt habe. Und da auch nochmal der Link zu dem Großprojekt Marketing in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil zu meinem Studium hat natürlich auch Marketing gehört. Im Prinzip ist in Deutschland hätte ich abgeschlossen als Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt Tourismusmanagement. Dort als Magistra in Klammern Fachhochschule. Ich hatte ja keine Ahnung von Marketing. Das habe ich aus dem Bauch raus gemacht, dieses Marketingprojekt. Ja. Und wusste auch gar nicht, wie das so heißt, was ich da so mache. Und später im Studium habe ich dann die Fachbegriffe dazu gelernt, was ich da eigentlich gemacht habe. Fand ich auch ganz spannend. So Barter-Deal zum Beispiel und solche Dinge. Ich so, ach.
Cross-Marketing-Effekte.
Also sowas, genau. Ach, das habe ich gemacht. Ja, ja, das ist ja gut. Ja. Gut zu wissen.
Gut zu wissen.
Genau, also ich bin den umgekehrten Weg gegangen. Ich habe es erst gemacht und danach gelernt, wie es heißt und wie man halt wie man es herleitet. Mhm. So, die wissenschaftliche Herleitung. Ja, also das war auch, das Studium habe ich wirklich, war eine sehr gute Entscheidung, habe ich gern gemacht, habe ich sehr gute Erinnerungen zurück, auch an die Gegend, Krems an der Donau, in der Nähe von Wien, aber in Wien war ich gar nicht so häufig, sondern wirklich in dieser kleinen Studentenstadt mit ganz vielen Heurigen, das sind, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt, Heckenwirtschaft, also so Weinwirtschaften, wo man im Sommer dann sitzen kann, total nett mit
Brotzeit.
Klingt ganz
idyllisch.
Sehr idyllisch. Und dadurch, dass es eben nicht so groß ist, verläuft es sich auch nicht so. Also man läuft sich dann eben auch häufig über den Weg und wohnt relativ nah zusammen. Und ja, das war schon ein guter Zusammenhalt, auch unter den Studenten. Mhm. Und hat Spaß gemacht, wirklich. Tja, und dann war das Studium rum und ich wusste mal wieder nicht, wie es weitergehen soll. Und ich wollte wieder ins Ausland, das wusste ich. Tja, ich habe mich beworben. Ich habe mich beworben bei der Internationalen Atomenergiebehörde, weil ich dachte so Richtung UN, also irgendwie sowas. Das fände ich cool. Was habe ich noch gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Also ganz viel Unterschiedliches, aber ich war nicht so richtig zielgerichtet, fokussiert. Also ich habe alles Mögliche probiert, damals noch Zeitungen gewälzt, aber dann gab es ja tatsächlich auch schon Internet ein bisschen besser. Und hatte es hieß damals auch schon Stepstone, selber auch eine Anzeige gepostet. Und bekam dann eine Einladung von der Bertelsmann Stiftung nach Gütersloh für eine Leitung einer kleinen Eventabteilung. Ja, und dann kam etwas, eigentlich bin ich ja doch, ich sag mal, schon eher risikofreudig und springe in Dinge rein. Und da hatte ich plötzlich Bammel. Und wenn ich heute an dieses Vorstellungsgespräch denke, schäme ich mich immer noch in Grund und Boden. Das war das schlechteste Vorstellungsgespräch, was ich jemals in meinem Leben geführt habe. Ich glaube, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. So, unter anderem wusste ich ja, man soll nicht gefragt werden oder darf nicht gefragt werden, ob man als Frau schwanger werden will oder so. Mhm. Und ich war ja damals genau in dem Alter, dachte so, wenn sie mich das nicht fragen dürfen, dann nehme ich das gleich mal vorne weg und so. Habe gleich gesagt, ja, das habe ich demnächst nicht vor und ach, all solche Sachen. Nein, es war ganz schrecklich. Und ich habe mir tatsächlich nicht zugetraut, es wäre ein kleines Team gewesen von 4 Leuten, so ein Team zu leiten. Also interessant, weil ich habe tatsächlich, mein ganzes Studium war darauf ausgerichtet, eine Führungsposition zu übernehmen. Mhm. Also wirklich alle Fächer, ganz, ganz viel Richtung Führung, eben Projektmanagement.
Und warum haben Sie damit gehadert?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht.
Wahrscheinlich waren Sie zu gut darauf vorbereitet.
Nee, ich habe wirklich, vielleicht auch tatsächlich aus meiner Erziehung heraus. Ich kann es mir sonst, also ich hatte einerseits habe ich mir alles zugetraut, weil meine Eltern mich immer bestärkt haben. Andererseits stand aber nie im Vordergrund Karriere, Führung, Führungspositionen übernehmen, sondern mein Vater hatte sich eher so für mich vorgestellt, du könntest doch Lehrerin werden und dann passt das auch gut zur Familienplanung. Also er hatte, meine Eltern leben auch klassisches Familienmodell. Meine Mutter hat ihren Beruf aufgegeben, war für uns Kinder dann zu Hause, war für uns da, war aufgrund der vielen Umzüge sicherlich auch nicht das schlechteste Modell oder sagen wir mal so, sie haben sich so arrangiert und es war für beide in Ordnung. Also sprich, ich habe dieses klassische Modell vorgelebt bekommen und hatte das für mich auch tatsächlich erstmal so geplant. Lehrerin wusste ich von meinem ersten Schultag an, werde ich nicht werden.
Das haben Sie so. Auch überwunden, Sie hatten ja Tourismus studiert.
Ja, aber dieses eben wirklich diese, wie soll ich sagen, dieses Zutrauen mitzubekommen, natürlich kannst du führen und andere anleiten. Ja, da hatte ich nach dem Studium, dachte ich so, wie kann ich andere führen? Ich habe jetzt gerade mal mein Studium abgeschlossen. Dabei hatte ich ja schon ganz viel Berufserfahrung, also rückblickend heute. Naja, jedenfalls. Also ich, und das ist, glaube ich, auch sowas, was ich auch heute noch bei jungen Frauen feststelle, die sich weniger zutrauen tatsächlich als ihre männlichen Counterparts.
Hört man häufiger.
Ja.
Das wobei so. Ich auch häufiger lese, dass die männlichen Counterparts, von denen Sie gerade sprechen, auch die Tendenz haben, sich ein bisschen zu überschätzen.
Ja, das ist dann das Umgekehrte. Mhm. Also ich glaube, der Mittelweg wäre gut am Ende. Aber neben allen möglichen anderen Faktoren und Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass wir noch heute gerade im oberen Management in Deutschland sehr schlecht aufgestellt sind, ist das sicherlich schon auch eine Sache, die ich sehe und wie gesagt auch noch immer bei tatsächlich auch bei der jüngeren Generation, die ja schon ganz anders erzogen wurde, das Thema Zutrauen. Und da finde ich, dass jetzt also alles, was mit Mentoring zu tun hat, Netzwerke, also Stärken, dieses Stärkung, sogenanntes Empowerment von Frauen, finde ich doch da sehr hilfreich, gerade wenn man dann als erfahrenere Führungskraft oder auch einfach, muss man gar nicht Führungskraft sein, sondern einfach als lebenserfahrenere Frau, einer jüngeren Frau, was mit auf den Weg geben kann und eben dieses Zutrauen auch mit auf den Weg geben kann.
Ja, das ist ja sehr wertvoll. Nehmen Sie denn an, dass diese Frauen alle wirklich auch Karriere machen wollen?
Nein. Also, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich finde es für alle Geschlechter in Ordnung. Also ich finde es auch für Männer völlig in Ordnung. Und auch das war ja lange Zeit echt schwierig, wenn man gesagt hat als Mann, also ich gehe jetzt mal in Elternzeit. Also ich glaube, das hätte vor ein paar Jahren echt einen Karriereknick bedeutet. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in manchen konservativen Branchen noch heute so ist, dass das doch sehr konservativ hier in Deutschland immer noch zugeht. Und wie gesagt, es gibt auch Frauen, die sagen, nö, das ist nicht mein Weg und ich möchte den klassischen Weg gehen. Und ich finde wirklich alle Wege völlig in Ordnung. Ich finde es nur wichtig, dass sie alle gleichermaßen, ja, dass die Chancen gleich sind, diesen oder jenen Weg zu gehen und man auch sich selber die Chance überhaupt bekommt und die Idee, sich dahin zu entwickeln. Weil für mich war Führung lange Zeit wirklich komplett außerhalb meiner Komfortzone. Komplett außerhalb meiner Komfortzone.
Es gibt natürlich dann auch viele Situationen, die man vielleicht nicht so angenehm findet, ne, als Führungskraft.
Absolut. Also,
ja. Und das kann ja auch nicht jeder.
Ja, das stimmt. Aber man wächst. Man wächst. Aber nein, also es muss ja auch nicht, kann ja auch nicht jeder Führungskraft werden, also muss ja. Aber also das so meine Wahrnehmung zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt hingekommen sind eigentlich.
Nach dem Studium hatten Sie ein Gespräch bei Bertelsmann.
Ja, ach ja, genau, das schreckliche Vorstellungsgespräch.
Und dann haben Sie sich zugetraut, die vier Leute da anzuleiten.
Richtig, genau. Ja, naja. Vielleicht hat es so sollen sein. Ich wurde in der Zeit übrigens bekniet, genau, weil zu meinem Fachhochschulstudium haben zwei Praxissemester gehört und wir mussten mindestens eins im nicht deutschsprachigen Ausland machen. Und da bin ich ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln gegangen, nach Japan. Das war auch noch mal eine ganz tolle Zeit. Durfte dort auch außergewöhnlich, muss man wirklich sagen, bei unseren japanischen Freunden wohnen. Normalerweise lassen eine japanische Familie nicht so nah ran. Also auch das etwas, was ich meinen Eltern tatsächlich zu verdanken habe. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir in Japan damals in meiner Kindheit gewohnt haben, auch immer mehr mit wir haben nie im deutschen Ghetto uns wohlgefühlt oder da so stark uns integriert, sondern meine Eltern waren immer sehr viel mehr mit der japanischen Kultur und dem unserem direkten Umfeld dort unterwegs. Und da hat sich eine ganz, ganz nette Freundschaft eben ergeben. Leider ist dieses Jahr auch der Vater dann gestorben und schon vor 10 Jahren die Mutter. Aber wir haben noch Kontakt zu den Kindern. Ja, und nur so konnte ich dann eben während meines Praktikums eben bei der japanischen Familie leben und da auch nochmal ganz viel von der Kultur, natürlich auch von der Sprache mitbekommen. Ich bin bekniet worden, so wie ich bin über die Praktika dahin gekommen, weil das zweite Praktikum, da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, habe ich bei Lufthansa City Center, wieder in Alter, auch der Anknüpfungspunkt zu meiner Reisebüro-Ausbildung. Und ich bin dann aber in die Zentrale der Franchise-Kette gegangen und das war auch nochmal eine ganz spannende Zeit, Marketing und PR, und hatte dort eine ganz tolle Chefin, mit der bin ich auch heute noch in Kontakt, die mich sehr gefördert hat und die hätte so, so gern gewollt, dass ich zu ihr komme nach dem Studium. Und sie hat mich mehrfach gefragt. Und meine Sorge war aber tatsächlich, dass ich dann in der Reisebüro-Branche irgendwie verhaftet bleibe und ich wollte einfach in den anderen Bereich. Rückblickend wäre das definitiv nicht der Fall gewesen, weil da einfach die direkte Verbindung zu Lufthansa war und ganz viele auf dem relativ einfachen Weg gewechselt sind, eben zu der renommierten Fluggesellschaft. Ich habe sie immer als sehr guten Arbeitgeber von außerhalb wahrgenommen oder gute Arbeitgeberin. Naja, aber es sollte ein anderer Weg werden. Also das habe ich nicht gemacht, habe lieber weitergesucht und bin durch Zufall wirklich auch wieder Zufall ins ZDF gekommen. Fernsehen hätte ich ja nie, also irgendwie Tourismus und Fernsehen, also ich verbinde viel mit Tourismus, aber Fernsehen nicht.
Und aber auch beim Fernsehen wird gereist, da sind viele Menschen ständig unterwegs.
Ja, aber so bin ich nicht auf die Idee gekommen, obwohl ich wie gesagt, auch Business Tourism, was dazu gehört, also genau, Travel Management, wo ich dann gelandet bin, beim Fernsehen gelernt habe, aber irgendwie hatte ich das wirklich nicht auf dem Schirm. Ich hatte damals schon die Fachzeitschrift und hatte eine Anzeige gesehen vom ZDF, wo meine dann Chefin sich beworben hatte. Also die ist 1 oder 2 Jahre vor mir. Ich war damals noch mitten im Studium und dachte so, ach, das hebe ich mal auf. Wer weiß, das klingt ja spannend, dass man beim Fernsehen auch was mit Tourismus machen kann. Ja. Und habe mich dann wirklich initiativ beworben. Und im ersten Anlauf war das auch sehr witzig. Man hätte mich, glaube ich, sehr gern genommen. Allerdings waren meine Gehaltsvorstellungen jenseits von allem, was man sich vorstellen kann. Ja. Ich dachte so, ja, ich bin ganz clever. Ich gebe das mal alles so ins Internet, online ein, in irgend so eine, weiß ich nicht mehr, Plattform, wo man angibt, was man so gemacht hat. Und am Ende kommt ein Ergebnis. Ja, das war ein schickes Gehalt, was dabei rumkam. Auslandserfahrung, Sprachen, Berufserfahrung. Nun ja, es lag sehr weit entfernt von dem Gehalt für die Stelle, für die ich mich da beworben habe. Und ich sehe heute noch dann meinen zukünftigen, den Chef. Also meine direkte Vorgesetzte war die Teamleiterin, die war auch dabei. Und dem fiel die Kinnlade runter, als er meine Gehaltsvorstellung hörte. Naja, ist dann auch jemand anderes erstmal genommen worden. Das hat aber nicht gepasst. Und ich wurde dann später gefragt, ob ich es mir nicht doch vorstellen kann. Und so bin ich dann doch noch beim Fernsehen gelandet.
Ah ja.
So.
Ja, schön.
Im zweiten Anlauf mit dem Gehalt, was sich der Fernsehsender vorgestellt hat, nicht ich. Ja, also ich habe das Fernsehgeschäft auch hautnah erlebt. Das war, also das ZDF ist ja zentralistisch organisiert, anders als die ARD, als föderalistische Fernsehanstalt. Anstalt des öffentlichen Rechts hört sich schon ein bisschen spooky an. So ein bisschen nach Nervenheilanstalt, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch die hier die Anstalt, wo das Ganze ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Mhm. Also man lacht auch über sich selber, das fand ich auch immer ganz witzig. Zum Beispiel gibt es beim ZDF in Mainz auf dem Lerchenberg gibt es einen Gang, der das Redaktionsgebäude mit dem Casino verbindet. Und im Casino ist unter anderem dann auch das Restaurant. Also gibt es eins, wenn man Gäste hat und wo man die einladen kann, aber auch eins ganz toll, eben so eine Kantine. Das heißt, der Gang heißt Schnitzelpiste. Also wenn man von der Schnitzelpiste spricht, dann weiß man, dass jemand mal beim ZDF gearbeitet hat. So, genau.
Und den internen Sprachgebrauch gut kennt.
Genau, das kennt, ja. Ja, wir hatten auch die Möglichkeit, zum Beispiel regelmäßig, ZDF-Fernsehgarten wird ja dort vor Ort aufgezeichnet, da durften wir dann auch hin, wenn der eben aufgezeichnet wurde und auch unsere und Freunde, Bekannte mitbringen. Ich habe das gar nicht so häufig genutzt, aber naja, man hat eben Fernsehen mitbekommen und auch alle Fachbegriffe und.
Und die Leute, die man so aus dem Fernsehen kennt, haben sie auch mitbekommen.
Auch mit denen habe ich gesprochen teilweise, weil klar, auch die reisen, je nachdem, für welches Ressort sie tätig sind, sehr intensiv. Und ja, zu meinen Tätigkeiten hat zuerst gehört, Großprojekte abzuwickeln, also abzuwickeln, erstmal zu organisieren, einzukaufen, zu verhandeln. In dem Fall die Reiseleistungen, die Unterbringung, also wenn zum Beispiel Teams für, damals wurde die Tour de France noch groß übertragen, wenn da Teams unterwegs waren, eben die Unterbringung dafür zu organisieren. Und das war auch ganz spannend, weil, naja, das Internet, wie gesagt, noch ganz am Anfang, da hat man nicht mal schnell gegoogelt, Hotelunterbringung in den Pyrenäen, gab es nicht so viel, sondern noch mit dem guten alten Warta-Guide geguckt. Meistens hat dann angerufen, festgestellt, gibt's gar nicht mehr und so sich daran getastet. Und ja, weil je nachdem, mit wem man es zu tun hatte, gab es da auch entsprechend schon Ansprüche an die Unterbringung, die wir versucht haben zu erfüllen, aber natürlich je nach den Rahmenbedingungen nicht immer erfüllen konnten. Mhm. Aber unser Anspruch war natürlich, oder was heißt natürlich, war 5 Sterne Qualität zu 3 Sterne Preisen. Also wir haben immer hart verhandelt. Verhandeln habe ich gelernt. Und auch zum Beispiel Olympiaden, also für Olympia, und da geht man dann schon Jahre vorher in die Verhandlung. Ich weiß, ganz am Ende, kurz bevor ich den Fernsehsender dann verlassen habe für nochmal einen ganz anderen Weg, habe ich die Olympiade in Beijing noch mitverhandelt. Da Hotelunterkünfte eingekauft, die es noch gar nicht gab. Also die erst noch gebaut werden mussten und wo man eine Bürgschaft brauchte und ich bis an den Intendanten eben geschrieben habe als Entscheidungsvorlage, warum das total sinnvoll ist, für diesen Bereich eben schon jetzt in dieses Risiko zu gehen.
Wie viele Leute reisen dahin zu so einer Olympiade von so einem Fernsehsender wie dem ZDF?
Also es kommt auch drauf an, wie groß das Event ist. Und wir haben sie immer gemeinsam abgewickelt. Also es ist immer ARD und ZDF im Wechsel federführend. Das heißt, man ist für beide dann zuständig. Aber es gab auch ganz kleine Reisen, die nichtsdestotrotz sehr anspruchsvoll zu organisieren waren. Beispielsweise Klaus Kleber in Indien unterwegs mit einem ganz kleinen Team.
Da hat der Herr Kleber genau gesagt, was er gerne hätte.
Nee, der war wirklich also total nett und pflegeleicht. Der hat das alles seiner Produktionsleitung überlassen. Und nein, das war überhaupt kein Problem und hatte auch überhaupt wirklich keine überhöhten, überhaupt nicht, keine besonderen Vorstellungen. Mhm. Ja.
Und dann sagten Sie, sind Sie einen komplett anderen Weg nochmal gegangen nach dem ZDF?
Naja, also anders. Also ich habe das Fernsehen verlassen Und ich weiß noch, also ich hatte ja zuerst einen befristeten Vertrag und wurde dann irgendwann gefragt, hör zu, wir haben jetzt eine Planstelle frei, willst du hier nicht die Festanstellung? Ich so, was? Festanstellung? Nee, danke. Danke, aber nein, danke. Ist ja wie ein goldener Käfig, weil ich habe gesehen, die Kündigungsfristen, dachte so, habe ich ja hier nie wieder weg. Also für mich war das ZDF auch von Anfang an, obwohl wirklich ein toller Arbeitgeber, ich habe gern dort gearbeitet, viel gelernt, auch nicht so als meine letzte Station gedacht. So. Und auch Mainz hat mir gut gefallen, tolle Studentenstadt. Aber ja, ich habe mich irgendwie noch nicht so angekommen gefühlt. Und mir war eigentlich von Anfang an klar, dass ich noch mal was anderes machen möchte. Und habe dann eben auch gemerkt, obwohl ich dort wirklich tolle Chancen bekommen habe, sonst wären es nämlich nicht fast 8 Jahre geworden, dass ich, ja, also innerhalb des Fernsehens hätte ich dann wirklich noch mal, also ich habe damals keine andere Chance gesehen, als zu gehen, weil ich wollte eben noch mal was anderes als Travel Management machen. Innerhalb des Fernsehsenders hätte ich schon cool gefunden, da habe ich aber nichts gesehen in dem Moment als Alternative, was ich einfach mal so als Quereinsteigerin jetzt anfangen könnte, und hatte eben auch den Wunsch, noch mal eigentlich noch mal ins Ausland zu gehen. Das war immer so mein eigentliches Ziel, und ich habe mich auch wirklich da, ich habe Schulungen gemacht für Entwicklungszusammenarbeit und hatte auch bei einer Bewerbung schon sehr weit den Fuß in der Tür. Da ging es um ein Entwicklungszusammenarbeitsprojekt an der Elfenbeinküste. Für ein Tourismusprojekt, das aufzubauen, ein Nationalpark, das Marketing für den Nationalpark zu machen und ein kleines Hotel auch mit zu betreuen und aufzubauen. Und ich fand das mega. Und immerhin, ich bin bis in die letzte Vorstellungsrunde gekommen. Und ich weiß noch, das war so ein denkwürdiger Tag. Das war der 11. September 2001.
Aha.
Ich saß damals, das war, heute ist es in der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit integriert, beim Zentrum für internationale Zusammenarbeit, im Büro, und dort, also bevor das Vorstellungsgespräch losging, gab es Wartezimmer, nenne ich das jetzt einfach mal, und da stand ein Fernseher, und ich dachte so, boah, was passiert denn da gerade? Und da flogen gerade die Flugzeuge eben, sagen wir mal, in die Twin Towers. Ja, und so war das ganze Gespräch auch überschattet, und man hat ja auch so ein Bauchgefühl. Also bei Vorstellungsgesprächen ist ja Inhalt, natürlich kann man das, aber ich würde sagen, der überwiegende Anteil ist tatsächlich, passt die Chemie.
Mhm.
Und da muss ich sagen, erstes Händeschütteln, ich wusste, das wird nichts.
Aha, so schnell geht das bei Ihnen.
Das in dem Fall wusste ich das. Also das war einfach, und so ging, also ja, das ganze Gespräch.
Warum haben Sie das Gespräch noch geführt?
Weil ich gerne an die Elfenbeinküste wollte und weil ich den Job mega cool fand.
Ja.
Und weil ich
und
dachte,
hätten Sie denn mit der Person, mit der Sie da gesprochen
trotzdem.
Haben?
Ich dachte so, der wird schon nicht immer so nah dabei sein.
Ja,
irgendwie
ja.
So, keine Ahnung. Ich
das,
weiß nicht,
also
ich wollte
fragen,
da unbedingt
ob Sie,
hin.
Ob Sie mit dem überhaupt was zu tun
ja,
gehabt hätten.
Und meine Eltern waren wenig begeistert, ehrlicherweise, weil ich hatte ihnen schon gesagt, also das Gehalt ist richtig gut, fand ich damals. Aber also ich kann mich dort nicht wirklich frei bewegen. Ich muss immer mit bewaffneter bewaffneter Security unterwegs sein. Auch im Haus nur bewaffnete Security. Und habe aber gemeint, ja, aber das traue ich mir zu. Ich will das machen. Ich war so begeistert von dem Thema Entwicklungszusammenarbeit in Verbindung mit Tourismus.
Ja.
Und habe dann festgestellt, dass das mega schwierig ist, wenn man da nicht schon Praktikum gemacht hat, da seine Verbindungen geknüpft hat und da reinzukommen. Ohne Vitamin B, also da wurden dann häufig, selbst für Tourismusjobs, die ehrlicherweise auch nicht wie Sand am Meer gestreut sind in dem Bereich, also oder waren, muss ich tatsächlich sagen, seinerzeit nicht so stark, gab es nicht so viel, wurden häufig Geografen genommen, also Uni-Abschluss und bevorzugt gegenüber Touristikern, auch für die touristischen Bereiche.
Eigentlich erstaunlich, ne? Die kommen ja schon aus einer ganz anderen Ecke.
Fand ich auch, aber auch, ja.
Aber wieso sagen Sie, dass es so schwierig war, da reinzukommen? Denn Sie hatten ja schon einen Fuß in der Tür. Sie saßen ja schon für ein Vorstellungsgespräch.
Ja, das hat mich aber auch ziemlich viel gekostet. Also da habe ich auch ziemlich hart dafür gearbeitet, um so weit zu kommen. Und dann hat's diverse andere Dinge auch noch probiert, die alle nicht funktioniert haben am Ende des Tages. Und naja, irgendwann nach fast 8 Jahren ZDF, wo ich mich ja auch weiterentwickelt habe, genau das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe als Projektleiterin eben angefangen. Und habe dann irgendwann das Team übernommen, die Teamleitung, wo ich auch erstmal echt drüber nachgedacht habe, ob ich das möchte und ob ich mir das vorstellen kann. Also wie gesagt, für mich war dieser Führungsweg überhaupt nicht vorgezeichnet. Und dann habe ich gedacht, ja komm, warum nicht? Und habe das dann gemacht. Also sprich, Weiterentwicklung beim ZDF ganz, ganz viel und parallel eben Entwicklungszusammenarbeit geguckt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dieser Plan scheint gerade nicht aufzugehen. Was möchte ich denn dann?
Also nach dem Gespräch an der Elfenbeinküste?
Nee, noch viel später. Dann verging ja erstmal Zeit. Also ich habe dann immer mal wieder geguckt, probiert. Aber wie gesagt, es hat sich nichts getan. Und dann waren es fast 8 Jahre rum. Und dann dachte ich so, okay, ich muss mir eingestehen, mein Wunsch mit Entwicklungszusammenarbeit scheint sich nicht zu realisieren. Was heißt das jetzt für mich? Ausland scheint gerade nicht zu funktionieren, zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was ist dann mein Plan B, wenn ich in Deutschland bleibe? Und das war näher ans Meer und in eine echte Großstadt. Naja, da bleibt da in Deutschland nicht mehr so viel.
Und Sie sprechen über Hamburg.
Und dann bin ich in Hamburg gelandet. Und das war wirklich... Also ich weiß auch wieder in meiner Touristenhaus-Fachzeitschrift eine Anzeige, eine Bewerbung. Ich wusste damals, wenn ich diese Bewerbung losschicke, dass ich den Job bekomme. Ich weiß nicht, ich hatte nie wieder so ein Gefühl, nicht vorher und nicht nachher. Ich wusste es, dass es funktioniert. Und so war es dann auch. Es ging dann alles ratzfatz.
Und was war das für ein Job?
Ich war dann, nachdem ich ja dann in Führung war beim ZDF und da auch eine richtig gute Führungskräfteentwicklung bekommen hatte, dann habe ich mir das dann endlich zugetraut, dieses Thema, und habe mich als Abteilungsleiterin beworben. Und der Bereich hat einfach so gut gepasst zu dem, was ich beim ZDF gemacht hatte, eben wieder touristische Leistungen zu verhandeln mit den Leistungsträgern hier in Hamburg vor Ort, mit Kooperationspartnern.
Also Hamburg Marketing GmbH.
Das ist mittlerweile unsere Mutter, war sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Damals waren wir noch ein Konstrukt aus Einzelteilen. Was man dann aber aus meiner Sicht sinnvollerweise später zusammengefasst hat unter dem Dach der Hamburg Marketing GmbH. Genau, ich war bei Hamburg Tourismus. Hamburg Tourismus ist selbstverständlich zum einen dafür da, eben die Stadt touristisch zu vermarkten und möglichst viele Gäste aus dem Innen, aber vor allem auch aus dem Ausland nach Hamburg zu holen. Der weitere wichtige große Anteil ist aber der Vertrieb, und da tatsächlich agiert Hamburg Tourismus als eigener Reiseveranstalter und holt eben über diesen Weg Gäste nach Hamburg. Und in dem Bereich habe ich dann gearbeitet als Leiterin Einkauf und Key Account Management. Genau.
Und wie lange haben Sie das gemacht?
Ja, wieder erwarten auch sehr lang, weil ich hatte mir das wieder so lange nicht vorgestellt. Aber irgendwie, also rückblickend hätte ich früher gehen sollen tatsächlich. Weil ich wollte auch mich im Unternehmen entwickeln, und das hat nicht funktioniert. Leider. Natürlich habe ich immer in meinem Umfeld und in meinem Job geguckt und mich da schon auch immer wieder neue Chancen und Möglichkeiten gesehen und auch bekommen. Und teilweise habe ich sie mir auch erkämpft oder erarbeitet. Aber so eine richtige Weiterentwicklung habe ich dort nicht erfahren. Und mir hat aber die Arbeit an sich so viel Spaß gemacht. Und und das Umfeld, also von den Kollegen her und auch von der Aufgabe. Und ich dachte, so ist so schade. Und es muss doch irgendwie, es muss doch hier irgendwas geben, so, wo ich noch mal was anderes machen könnte. Naja, und so sind es dann halt doch mehr als 11 Jahre geworden.
Das ist eine lange Zeit. Damit das sind Sie weit überdurchschnittlich. Sehr lange. Dem Unternehmen verbunden gewesen.
Ja.
Ich glaube, die Durchschnittsverweildauer im Unternehmen liegt ungefähr bei 7, irgendwas Jahren, 7,3 oder so.
Okay.
ist immer noch relativ viel.
Ja.
Also intuitiv würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, wahrscheinlich gehen viele Menschen nach 3 Jahren schon wieder.
Ja.
Aber es ist doch über alle Branchen hinweg sehr lang. Und Sie sind auch mal länger.
Ja.
Sie sind
ja
sehr loyal als Mitarbeiterin.
Ja, das würde ich auch so sagen. Das ist wirklich so einer meiner Werte, Loyalität.
Mhm. Es könnte natürlich auch sein, dass Ihre starke Beschäftigung Sie davon abgehalten hat, sich andere Dinge zu überlegen. Ne? Ist ja bei vielen Menschen so. Die sind so eingespannt und so, wie soll ich sagen, mit dem Kopf beschäftigt, ihren Alltag zu organisieren, dass sie gar nicht den Freiraum haben, über alternative Konzepte nachzudenken.
Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Also, und ich habe mir immer mal wieder, klar, also als Führungskraft kriegt man ja auch regelmäßig wirklich gute Weiterbildungen. Das war dort auch so.
Mhm.
Auch ein bisschen Richtung Coaching. Aber so richtig Coaching habe ich dann immer mal wieder was gemacht. Aber ernsthaft erst zum Ende hin. Es hieß Design Your Life Story. Da habe ich ein Jahr lang, wie heißt das? Design Thinking, genau, das ist das richtige Wort für dieses Tool, mein Leben auseinandergenommen und wieder neu zusammengesetzt. Da kamen ganz spannende Sachen raus, aber tatsächlich auch nichts, wo ich gesagt hätte, oh ja, toll, genau, jetzt habe ich die Erleuchtung und dahin will ich.
Mhm.
Also ich war eigentlich danach zwar um eine wirklich tolle Erfahrung reicher und habe ganz viel mitgenommen, aber genauso planlos wie vorher.
Also genauso planlos wie bis dahin immer, ne?
Ja.
Also so wie Sie das beschreiben, waren Sie immer ziemlich planlos.
Ja, also ich hatte, oder sagen wir so, planlos, ja, vielleicht. Aber ich hatte immer Ziele. Also für mich ist das Thema Ziele haben ganz wichtig.
Mhm.
Wenn ich keine Ziele habe, und das muss jetzt nicht das Ziel sein, das sollte vielleicht mal mein nächstes sein, so viel Geld haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss oder so, keine Ahnung. Also ich hatte nie oder das Ziel, ich muss Karriere machen oder so langfristige Ziele hatte ich vielleicht nicht, sondern das hat sich immer so aus dem Bauch raus und aus einem Impuls raus ergeben. Und dann ist mein Ziel immer gewesen, Dinge abzuschließen, also nichts offen zu lassen, sondern auch wirklich dann bis zum Ende durchzuhalten, ist so ein blödes Wort. Fürs Abi stimmt schon ein Stück weit. Du hättest wegen mir auch schon früher aufhören können. Aber ansonsten, nee, ist wirklich abzuschließen und auch gut abzuschließen. Aber ansonsten war das nie so, dass ich mich hingesetzt habe. Also ich bewundere das auch gerade bei den Jüngeren. Also wenn man sich so YouTube-Videos anguckt von so Influencern, die dann so ganz viele Werkzeuge einem vorstellen, was man so alles machen kann, um dann hier seinen individuellen Plan sich zu erarbeiten. Ich finde das ganz toll. Aber das scheint nicht ich zu sein. sondern ich bin eher so, ja, ich brauche so einen Impuls, glaube ich.
Mhm.
Einen Impuls. Um wieder meine Segel neu zu setzen, weil sonst befinde ich mich so komplett, wie ein Schiff auf hoher See, ohne zu wissen, wo die nächste Insel ist, an der ich andocken könnte. Mhm. Und das ist kein schönes Gefühl tatsächlich. Und das sind bei mir immer diese Übergänge, die echt schwierig sind.
Mhm. Und dieser Impuls kommt in der Regel von außen oder kommt er von innen?
Ich meine, er kommt von innen, aber ich glaube, meistens ist der Trigger doch von außen.
Ja.
Irgendwie vielleicht unbewusst sogar, dass ich was höre oder sehe oder mit wem spreche, was mir in dem Moment gar nicht so bewusst ist, aber später sich wahrscheinlich dann irgendwie alles zusammenfügt und dann den neuen Impuls gibt von innen raus.
Ja, das wächst.
Es wächst, genau. Mhm. Stimmt, es wächst wie so eine Pflanze oder ein Garten. Mhm. Genau, ja.
Und nach der Hamburg Marketing GmbH?
Danach war ich erstmal planlos, weil ich habe das Unternehmen dann verlassen, kurz bevor, ich überlege gerade, aber ich sag's jetzt einfach, es ist ja so, wie es ist, die Pandemie losging, habe ich wieder mal gut hinbekommen. Im Übrigen meinen sehr sicheren Job beim ZDF, meinen goldenen Käfig habe ich auch kurz vor der krassen Finanzkrise jetzt 2008 verlassen.
Mhm.
Dachte ich auch, gut, Ruth, hast du gut hingekriegt. Hast du wieder einen befristeten Vertrag? Naja, gut, das ist damals alles gut gegangen. Aber in dem Fall war ich wirklich planlos. Hatte aber tatsächlich schon in meinen letzten Zügen, wenn man das so sagen kann, bei Hamburg Tourismus schon bei Happy Mark ein ja, eine kleine Nebentätigkeit. Also klein in Form von Arbeitszeit, groß in Form von Verantwortung übernommen.
Was machen die denn eigentlich? Das weiß ja nicht jeder.
Ja, genau. Happymark ist ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Und ich würde es bezeichnen als Europas größten Ferienimmobilienanbieter im Sharing-Bereich. Und auch einer der wenigen Anbieter, der überlebt hat, weil es gab so mal in den 50er, 60er Jahren, als auch Happymark entstanden ist, so ein Boom dieser Unternehmen. Die meisten sind aber heute, zumindest in Europa, gibt es nicht mehr. Und die Idee von Happymark, ja, hat die Zeiten überdauert, hatte meistens auch eine gute Führung mit, ja, naja, wie das immer so ist, mal besser, mal schlechter, aber meistens besser. Und meine Eltern haben Ende der 90er Jahre überlegt, da ging es dann auf, naja, langsam auf den Ruhestand meines Vaters zu, kaufen wir ein Ferienhaus nochmal irgendwo oder was machen wir? Und das Thema Ferienhaus war dann, ein Ort, wo man immer hin muss und so, das und den man ja auch dann, wenn man nicht da ist, sich kümmern muss.
Also man besitzt sich das Haus, sondern das Haus besitzt einen eigentlich.
Genau, und sie haben sich deswegen dann eben für dieses flexiblere Modell entschieden, sind noch heute mit dabei und haben uns mittlerweile die ersten Aktien, so funktioniert dieses Modell, vererbt. Also eine Aktie ist Ferienpunkte wert und mit diesen Ferienpunkten kann man dann Urlaub machen. Es fallen noch Nebenkosten an, eben für solche, Renovierung zum Beispiel von Ressorts und so Overhead-Kosten. So war ich also, so kannte ich überhaupt Happymark und hatte schon immer die Verbindung durch Urlaube eben zu dem Unternehmen. Und dann schrieb mir mein kleiner Bruder, ich unterscheide immer, ich bin die Älteste, ich bin die große Schwester. Ich habe zwei jüngere Brüder und der eine ist mein Bruder, der andere ist mein kleiner Bruder. Und er schrieb mir damals, du guck mal, hast du das gesehen? Happymark sucht gerade hier, die bauen gerade ein neues, einen neuen Bereich auf, Geschäftsprüfungsbeirat. Nochmal als weitere Instanz, um ja die Geschäftsführung und den Verwaltungsrat eben, ja, ich sag mal, ein Controlling-Instrument nochmal, was aus der Aktionärschaft kommt. Und das war neu. Und ich habe mich beworben. Die Bewerbung wurde erstmal akzeptiert und dann wird man ja gewählt, weil es ist eine AG und es waren mehrere Anwärter. Und ich war total happy. Ich weiß das noch wie heute. Es hat geklappt und ich bin mit überwältigender Mehrheit gewählt worden. Also ich bin noch heute dankbar auch den Aktionären, Aktionärinnen für das Vertrauen seinerzeit. Und und dann haben wir angefangen, das Ding aufzubauen. So, wie gesagt, also stundenmäßig, war es dann ein bisschen mehr als gedacht, aber das ging am Wochenende. Und es war einfach spannend. Das Unternehmen ist ein unglaublich modernes Unternehmen, auch in der Führung, auch von den Führungstools her. Und das war ganz toll, da so intensive Einblicke zu bekommen. Und das war dann auch der Link. Tatsächlich, es hat sich wirklich wieder zufällig ergeben, dass zwei Plätze im Verwaltungsrat frei wurden, als ich gerade Hamburg Tourismus verlassen hatte. Und die größte Aktionärsgemeinschaft mich gefragt hatte, ob ich mir das vorstellen kann, weil ich hätte es mir tatsächlich nicht vorstellen können. Ich dachte so, boah, ich war zwar Abteilungsleiterin, aber jetzt gleich Verwaltungsrat, entspricht einem deutschen Aufsichtsrat. Ich hatte echt Respekt und dachte so, boah, was erzähle ich den Ländern und wie fülle ich denn diese Aufgabe überhaupt aus und so. Und ja, ich hätte mir zu der Zeit echt einen Mentor oder eine Mentorin gewünscht, aber das war schwierig. Die Pandemie hatte dann angefangen. Ich habe es mir aber dann zugetraut. Also den ersten Schritt, den Schritt bin ich gegangen. Ich habe das gemacht. Ich habe mich beworben, wurde aufgestellt als Kandidatin und wurde wieder mit ganz, ganz hoher Mehrheit gewählt und dann den Job angefangen. Und bedingt durch die Pandemie war das leider dann von kurzer Dauer. So nach einem Jahr, also, und das fand ich auch gut. Also ich habe das ja selber gestützt. Wir mussten eben dann auch irgendwann wohl oder übel ein paar Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entlassen. Auch wenn ich sagen muss, noch heute Hut ab. Also da musste so viel bedacht werden. Ressorts schließen, Ressorts öffnen. Und das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern Happymark ist über ganz Europa bis hin nach Nordafrika, Türkei verteilt. Mit jedem, es waren ja hier schon in Deutschland, in den Bundesländern unterschiedliche Rahmenbedingungen. Mhm. Also dann über so viele Länder hinweg mit so vielen unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Das zu handhaben, wie viele Gäste dürfen, wohin dürfen Gäste kommen? Nein, wir müssen doch wieder schließen und so weiter. Also Wahnsinn, was da die Führung damals geleistet hat. Und das war für mich wirklich einfach auch ein riesiges Lernfeld und Weiterentwicklung. Ja, das auch zu sehen, was moderne Führung bedeutet. Mhm. Und ja, es war eine schöne Zeit. Aber ja, und wir haben dann eben moderne Führung auch ein Zeichen gesetzt, weil wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt ein fünfköpfiger Verwaltungsrat. Wir müssen für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ein Zeichen setzen. Ja, dann sind zwei von uns, haben das Amt dann zur Verfügung gestellt. Nicht, wir haben den Verwaltungsrat verkleinert.
Ja.
So, von 5 auf 3. Mhm. Klar, ich hätte eine Kampfwahl machen können. Vermutlich hätte ich gar nicht so schlechte Chancen gehabt. Aber erstens war es für mich immer wichtig, dass das Unternehmen, in dem ich eben in einem aufsichtsführenden Organ sitze, natürlich einverstanden ist, dass ich da Aufsicht führe und nicht über eine Kampfwahl den Job bekommen habe, weil ich das ganz wichtig finde, dass eben die Führung sich einig ist und man arbeitet so eng als Team zusammen. Und das strahlt einfach auf das gesamte Unternehmen aus. Schon allein deswegen wäre das für mich überhaupt keine Option gewesen. Und ja, und ich habe das ja auch total unterstützt, dass man ein Zeichen setzt. Und ja, habe einfach auch wahrscheinlich einfach mal ein bisschen Abstand gebraucht, um mich wieder neu zu sortieren, neu auszurichten. Und eigentlich wollte ich ganz viel reisen. Erstmal hatte ich habe heute noch einen vollbezahlten Urlaub auf Sri Lanka, den ich nicht antreten konnte. Leider sind die Flüge mittlerweile doppelt so teuer. Also mit Reisen nach außen wurde ja dann leider nichts. Es hätte mir sicherlich geholfen, um den Abstand viel schneller zu bekommen. Aber so habe ich dann halt gedacht, okay, wenn ich halt nicht nach außen reisen kann, dann reise ich nach innen. Und es gibt ja mittlerweile so viele tolle, kostenfreie Angebote für Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und da habe ich mich echt ausgetobt. Also kann ich nicht anders sagen. Da habe ich so viel gemacht. Und ja.
Und Ihre Reise nach innen, wohin hat die geführt?
In einen ganz neuen Bereich irgendwie. Also zum einen, ich bin eine Befürworterin auch, also ich bin ganz stark davon überzeugt, dass wir mehr sind als nur unser Körper. Mhm. So, sondern im Prinzip, dass wir Energie sind. Seele, das höhere Selbst, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Und eben ganz eng über unsere Energie mit allen anderen Energien verbunden. Menschen, Tieren, Pflanzen und so weiter. Und also würde ich mich als spirituellen Menschen bezeichnen. Habe auch schon früh mit Meditation angefangen, was mir sehr hilft immer wieder. Mhm. Wobei ich noch tatsächlich keinen Rhythmus habe. Viele sagen, das ist dann noch mal ein weiterer Schritt. Und ich habe mich ausbilden lassen. Das war wieder mal so ein Impuls, den ich bekommen habe. Ich hatte da vorher noch nie was von gehört. Und plötzlich hatte ich im Kopf, dass ich gerne Reiki lernen würde. Reiki kommt, ich glaube, aus Japan. Also zumindest wurde es da wiederentdeckt. Ist, glaube ich, aber in ganz vielen Kulturen, alten Kulturen verankert. Ich würde es übersetzen mit Energiearbeit. Und ich habe geschaut, recherchiert und ja, siehe da, direkt an dem Wochenende drauf, war hier in Hamburg, war die Möglichkeit, mit der Ausbildung zu starten. Und dann habe ich das halt gemacht. Mhm. Und das hat mir sehr viel geholfen. Also ich bis zur Reiki-Meisterin habe ich mich ausbilden lassen, um wieder zu mir zu kommen. Und es hilft mir heute noch. Also ich habe es vor allem für mich gemacht. Mal gucken.
Und worin besteht die Hilfe? Das ist ja eine Sache, die Sie vorher wahrscheinlich nicht so kannten. Sie haben sich dann darauf eingelassen. Sie haben gemerkt, das hilft mir.
Das hilft mir, ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sieht diese Hilfe aus von innen?
Also dadurch, dass man mit Energie arbeitet, also was man sieht, wenn man sich sowas anguckt auf YouTube, ist Handauflegen. Aber es ist tatsächlich, es geht nicht ums Handauflegen. Es gibt auch Fernbehandlungen, die funktionieren, sondern durch die Hände fließt dann die Energie. Man ist quasi nicht die eigene Energie, sondern die universelle Energie. Und bei mir wirkt sich das sehr beruhigend aus. Sehr stärkend, beruhigend, so. Diese innere Unruhe zum Beispiel geht weg. Konzentrieren kann ich mich immer ganz gut, aber im Gegenteil mal loslassen. Also das Gegenteil von konzentrieren mal zu tun. Vom Hyperfokus auf den Streufokus umzuschalten ein bisschen. Und in eine andere Ebene ein bisschen einzutauchen. Also nicht in diesem Materiellen so stark verhaftet zu sein. Besser kann ich es, glaube ich, nicht erklären. Und ich gehe auch davon aus, dass das für jeden Menschen ganz anders ist. Mhm. Weil jeder Mensch ist anders. Für jeden ist das sicherlich eine ganz andere Erfahrung. Mhm. Für mich durchweg positiv. Und mein Lehrer hier in Hamburg ist selber Inder, lebt aber schon seit vielen, vielen Jahren in Hamburg. Ist mit einer Deutschen verheiratet. War aber tatsächlich mit seiner Frau seinerzeit, ich glaube in den 1980er Jahren, noch bei Osho, auch bekannt als Bhagwan. Und ja, hat dort auch viel mitbekommen, auch viel erzählt. Ist auch ganz spannend gewesen, so während der Ausbildung, was er da so alles erzählt hat. Mal schauen, also ich habe es für mich gemacht. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, ich habe es jetzt schon bei dem einen oder der anderen auch mal so versucht, ob das hilft. Die Resonanz war immer sehr gut, also dass ich das vielleicht auch irgendwann mal anbiete als kleines Nebenerwerbseinkommen. Mal gucken.